Herzlich willkommen. Zum finalen Podcast im Halloween-Monat 2015, dem Scream-Stream. Und bei mir sind René.
Hallo.
Philipp?
Hallo.
Wo bist du? Philipp. Und Marcel.
Hey.
Mit einer halben Maske.
Wow.
Was ist das?
Ist das Cthulhu?
Hallo Philipp. Und für alle, die das jetzt als Podcast hören, ihr verpasst nur ein bisschen was, aber ihr verpasst gerade eine sehr gruselige Maske von Philipp. Also besucht auch wenigstens mal unseren YouTube-Channel und seht euch das hier an. Und hört dann gern die Podcast-Version weiter. Philipp trägt eine sehr seltsame, gruselige Cthulhu-Maske. Möchtest du was dazu sagen, Philipp?
Ich mag die Tentakel.
Das ist echt eklig. Na gut, es geht los. Wir streamen heute live. Philipp macht noch Geräusche.
Ja.
Ja. Heute soll es um... Mann, Schluss mit den Geräuschen. Heute soll es um das Scream-Franchise gehen. Wir haben einige von uns alle vier Filme gesehen. Und die Serie dazu.
Ja.
Und ja, ich weiß gar nicht, was ich weiter dazu sagen soll.
Ja, ich würde sagen, müssen wir eigentlich auch schon wieder aufhören.
Ja.
Bei diesen gleichen Witz.
Diese ganzen Geräusche hier bringe ich ganz aus dem Konzept. Marcel, warum ist deine Maske so komisch? Sieht furchtbar aus.
Ich man atmen kann.
Warum liegt hier überall Stroh rum?
Luft ist hier. Das war übrigens mein allerbester Tweet meines Lebens, wofür ich auch, glaube ich, ganze 3 Faves erhalten habe, wo ich eine Flasche Stroh rum fotografierte und schrieb, warum liegt hier Stroh rum?
Absolut.
Das war ein wunderschönes Wortspiel.
Schade, dass es kein Wodka gibt, der Maske aufheißt.
Maske.
Okay, jetzt aber wirklich, es geht los mit Scream. Wir haben Scream gesehen. Für mich ist das ein, naja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, wichtiges Horror-Franchise, aber es ist zumindest das erste, was ich, glaube ich, gesehen habe. Also ich glaube, so der erste Horrorfilm, den ich je gesehen habe, war wahrscheinlich Gremlins. Und das erste Horror-Franchise, mit dem ich Berührung hatte, war dann Scream.
Ja, okay, was aber nicht dann nur an kann den... man aber Gremlins auch als Franchise zählen.
Ja gut, stimmt, es sind 2 Filme. Sagen wir,
echt?
Das erste größere.
3. Nicht 3? Nee,
2.
Ach, ich verwechsel das immer mit, wie heißt der andere, Critters oder so? Keine
das
Ahnung.
Mag sein. Aber ja, bei Scream liegt das nicht nur an dem Film selbst, sondern einfach auch, weil es eine sehr populäre Reihe ist und man, glaube ich, in vielen Fällen die Maske schon kannte, bevor man wusste, was es ist. Also
ja.
Zumindest, wenn man so ungefähr... ich wollte jetzt sagen, in unserem Alter ist, aber wir liegen jetzt alle auch nicht so nah beieinander. ja, also ich kannte die Scream-Maske, bevor ich die Filme kannte. Ich hatte eine eigene Scream-Maske und wie ich erfahren habe, hatte Philipp die gleiche. Mit der konnte man nämlich Blut in die Maske pumpen, indem...
Durch so ein Plastikherz, was da dann verbunden war, ne?
Genau, die war mit so einem Schlauch verbunden und daran hing so eine Art Herz und damit konnte man das Blut dann immer wieder... pumpen und das lief dann runter, zurück durch den Schlauch und wieder in das Herz und dann konnte man das wieder hochpumpen in das Gesicht.
Sah sogar echt ganz cool aus.
Ja, aber mir fällt gerade keine Variante von Scream ein, wo das schon mal passiert ist, oder? Also, dass die Maske überhaupt auch nur mit Blut bespritzt wurde. Das ist überhaupt kein...
Nö, aber es sieht cool aus.
Das ist eigentlich überhaupt kein bekanntes Bild, aber egal, es war cool. Und diese Maske hatte ich und es war irgendwie so ein Sinnbild von Halloween und irgendwann eines Tages habe ich dann auch mal die Filme gesehen.
Ja, aber das war bei so vielen Sachen, dass ich früher, also von Filmen irgendwie was kannte, aber nicht wusste, woher es war und das dann erst später gesehen habe. Wie halt auch bei dieser Maske. Eigentlich ganz cool.
Ging mir genauso. Ich überlege gerade, ob das... konkret noch bei irgendwelchen anderen Horrorsachen so war, aber...
Ich glaube, das war sogar bei irgendwelchen Gremlins-Stofftieren.
Ach so, ja, das Gremlin, den Gizmo, den hatte ich, das stimmt.
Ey, jetzt bitte sag nicht, dass das bei uns beiden genauso war. Jetzt langsam fängt es an, unheimlich zu werden.
Scheinbar.
Ihr seid Geschwister.
Ja, so war das bei mir mit Scream. Deswegen hatte ich irgendwie schon eine Verbindung zu dieser Filmreihe. Wie ist es bei euch?
Ja, ich wurde also nachts mal angerufen.
Ja, also so war es bei mir auch mit Scream. Deswegen hatte ich da schon eine Verbindung zu der Filmreihe. Und wie war es bei euch? Das muss jetzt sein.
Du Spacko.
Jedenfalls, als ich mir Popcorn machen wollte, wurde ich angerufen und gefragt, was mein Lieblingshorrorfilm ist. Und mir fiel da halt nur Scream ein.
Gibt es eigentlich eine Porno-Variante davon, wo jemand angerufen wird und gefragt wird, was sein Lieblingspornofilm ist? Okay, René, wie war es bei dir?
Ja, dein Lieblingspornofilm.
Na, der mit dem Strohrum.
Etliche Pornofilme vor, aber Scream ist mein Lieblingsporno. Nee. Ich kannte die Serie, ich habe die Filme aber noch nicht gesehen. Ich habe die vor ein paar Tagen wirklich zum allerersten Mal gesehen. Ach, aber ich kannte vorher schon Scary Movie, weswegen ich auch beim ersten Film gedacht hätte, ich würde die ganze Zeit wissen, wer der Mörder ist.
Ja.
Oh ja, Scary Movie müssen wir dann auch nochmal ein bisschen ansprechen in dem Zusammenhang. Falls ihr euch wundert, warum ich ab und zu aus der Kamera rolle, ist, weil ich heute auf einmal schlagartig krank geworden bin und Dinge mit meinem Gesicht tue, die ihr nicht sehen wollt. Okay, Marcel, hast du noch eine ernsthafte Variante oder erzählst du uns jetzt auch noch, wie du einmal vor dem Fernseher saßt und plötzlich von hinten erstochen wurdest?
Nein, nee, dann habe ich keine ernsthafte Variante.
Aber du kanntest Scream doch schon vorher, du musst doch eine Variante haben.
Ja, ich habe es irgendwie, glaube ich, einfach nur mal damals im Fernsehen gesehen, weil ich wusste, dass es mir bekannt und beliebt ist, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann ich es, wann wirklich mein erstes, ich glaube durch deine Maske vielleicht, ich dachte, du wärst Scream, deswegen war schon jetzt in einem Film,
ich dachte, du wärst
Scream. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich bin Scream. Scream, das ist doch die Hauptfigur von Scream, oder?
Ja,
wie dieses
Zelda-T-Shirt. Zelda was a girl oder so.
Ja, stimmt, das ist super. Okay.
Wunderschön.
Also bin ich eigentlich der Einzige, der wirklich eine ernsthafte Verbindung mit diesem Franchise hat.
Ja, du und Philipp, weil ja in dieselben Person sind.
Ja.
Mir fällt tatsächlich eine sehr schreckliche Geschichte ein, wie ich meinen ersten Scream-Teil gesehen habe, aber ich glaube, das wäre zu weit hergeholt.
Warum?
Das hat jetzt nichts mit dem Film selbst zu tun, aber es ist eine sehr schöne alkohollastige Anekdote.
Okay. Machen wir weiter.
Dann.
Ich erinnere mich tatsächlich nicht, ob ich zuerst Scary Movie oder Scream gesehen habe, ich weiß es nicht. Es kann gut sein, dass es zuerst Scary Movie war und dieser typische Fall, wo man denkt, man kapiert alle Witze und gar nicht weiß, auf welche Filme die sich beziehen. Also,
ja. Kennt man.
Ja.
Ja.
Legen wir doch mal los, komm.
Genau, lass uns einfach anfangen mit Scream. Achso, ja, ich habe übrigens alle Filme vorher schon gesehen und hatte nicht mehr. Die grundlegenden Sachen, an die habe ich mich noch erinnert, an die Details überhaupt nicht mehr. Und ich habe alle davon das erstmal im Fernsehen gesehen. Ob die geschnitten waren oder nicht, weiß ich nicht. Nur Scream 4 habe ich dann im Kino gesehen. Okay. Dann lass uns doch direkt anfangen mit dem allerersten Teil, erschienen 1996.
Ja, und da muss ich direkt sagen, dass ich ihn nicht gesehen habe. Weil ich es nicht geschafft habe, ihn bis jetzt nachzuholen.
Ich dachte, weil du noch nicht geboren seist oder so.
Ich habe so ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu Scream. Ich will immer Stream sagen.
Ja.
Stream.
Zu diesem Stream habe ich auch ein gespaltenes Verhältnis. Aber so richtig kann ich Scream nicht als Horrorfilm ernst nehmen. Oder ja, als Horrorreihe.
Tut er auch selbst nicht, wenn man ehrlich ist. Ja. Also er nimmt sich jetzt auch selbst nicht nur ernst.
Der erste Film fängt ja mit dieser krassen Szene für mich an, wo der Drew Barrymore diesen Anruf bekommt, was ist dein Lieblingshorrorfilm. Mhm. Und die Szene wirkt wirklich bedrohlich. Aber zwischenzeitlich sind die Filme mehr so fast, die haben fast was Comedyhaftes an und eigentlich gibt es auch mehr so in Richtung Thriller und Krimi. Ja, also, dass man nur halt rätselt, wer ist der Mörder, wie hat er es angestellt.
Auch sehr viel Ermittlung und Polizisten.
Philipp, du musst mal aufhören, die ganze Zeit irgendwo rumzufummeln.
Nee, ich fummel gerne. Okay, ich werde es unterbinden.
Das ist furchtbar. Ja, ich gebe dir recht, René. Also ich finde, das ist schwierig einzuordnen. Weniger wegen den Comedy-Anteilen, sondern mehr, weil es einfach irgendwie nicht gruselig ist. Also zumindest die meisten Szenen. Es ist einfach, es wirkt nicht mal so, als wäre es darauf ausgelegt, gruselig zu sein. Nicht mal für einen Slasher-Film. Das ist einfach nur, vielleicht ist es ein bisschen unheimlich, dass die Menschen diese Anrufe bekommen und dann jemand von irgendwo auftaucht, aber so in der Regel ist es, weiß nicht, sind nicht mal wirkliche Jumpscares, oder? Oder merke ich das einfach nicht, weil ich es nicht mit voller Lautstärke höre? Also es ist einfach nur, irgendwann ist der Mörder in der Szene und rennt rum und man weiß in der Regel, dass er die Person dann tötet auf dem Bildschirm. Irgendwie finde ich das auch nicht so richtig unheimlich. Und irgendwie ist auch dieser Mörder nicht unheimlich und am schlimmsten ist es dann immer in den finalen Szenen bei jedem Film, weil die dann wirklich gar nichts mehr damit zu tun haben. Also da trägt der Mörder ja nicht mal mehr die Maske. Sondern dann ist meist einfach nur so ein Rumgekämpfe zwischen den Figuren, die gerade da gerade
im Bild sind. Im zweiten Teil sogar ziemlich actionreich. Das hat mich irgendwie.
Und dann immer derselbe dumme Spruch.
Rausgerissen.
Welcher dumme Spruch?
Dass er immer zurückkehrt oder wiederkehrt. Oder sie stehen immer wieder auf und so.
Ach so, ja.
Das symbolisiert auch so. Aber an sich finde ich ja den Anfang. Das ist halt schon ganz cool, also sowieso, wenn sie dann so rausrennt aus dem Haus und man schon so ein anfahrendes Auto sieht, dass sie ihre Eltern sind und es gibt halt irgendwie den Zuschauer so den, okay, also diesen Lichtblick, hey, sie könnte es noch schaffen oder da sind doch Menschen, die müssen das auch mitbekommen, aber sie wird ja eigentlich ja, im Nebengarten ihrer Eltern umgebracht gerade und aufgeschlitzt und das ist schon ganz cool gemacht irgendwie.
Ja, ich finde das auch cool, also die erste Szene im ersten Film ist eigentlich zumindest für diesen Film schon mit Abstand die beste. Also sowohl mit dem Freund, der dann da auf der Terrasse sitzt.
Ja, also ihr wolltet, ich erinnere euch jetzt mal daran, dass ihr Scream vorgeschlagen habt und sich bis jetzt so anhört, als würdet ihr den Film oder vielmehr die Reihe bis auf eine einzige Szene scheiße finden.
Nö, das stimmt nicht.
Wir hatten unseren Spaß.
Ich find's nicht scheiße, ich wünsche nur, es wäre mehr Horror.
Ja, aber was gibt es denn jetzt für Beispiele, die Horror werden in diese Richtung, diese Slasher-Film? Ich weiß nicht. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, vergleiche ich mal damit. Aber...
Was hat Philipp gesagt?
Cold Prey.
Coldplay, kenne ich nur.
Cold Prey mit R.
Okay.
Ja, ich würde sagen Halloween. Und obwohl ich kein Riesenfan dieser Reihe bin, finde ich sogar die etwas gruseliger. Also Michael Myers ist schon unheimlicher als der komische Typ mit der Maske.
Ja.
Vor allem, weil der seine Maske am Ende des Films auch nicht absetzt und dann auf einmal ein normaler Mensch ist, der irgendwelche Krimi-Motive hatte.
Ja, sowas hasse ich auch immer. Also bei Scream ist es irgendwie noch was anderes, weil Scream ja halt was Besonderes ist, aber ich hasse es irgendwie, wenn Killer in Horrorfilmen demaskiert werden. Das nimmt irgendwie voll das Mysterium.
Ja gut, aber bei Scream ist wirklich Teil der Filme zu raten.
Ja, habe ich ja gesagt.
Da ging es nicht anders. Aber das Problem ist ja nicht, dass die einfach nur die Maske absetzen und dann weiß man, wer es ist, sondern dass die die Maske absetzen und dann ohne die Maske anfangen mit Pistolen und Messern zu kämpfen. Was wirklich gar nichts mehr mit Horror zu tun hat.
Ja, und stimmt, mindestens bei den letzten Teilen war es irgendwie einfach nur lächerlich.
Ja, und ich würde sagen, wie war es denn beim ersten? Ja gut, obwohl doch beim ersten Film speziell mag ich eigentlich noch das Finale. Also eigentlich...
Ja, das ist cool.
Ja, es ist ein bisschen... Ich habe gerade irgendwie Startschwierigkeiten, so richtig diese Reihe zusammenzufassen oder in die Filme einzusteigen. Ich glaube, das wird bei den nächsten dann etwas leichter. Wenn man irgendwie erstmal herausfinden muss, wie viel muss man denn jetzt erklären über die Filme und wie viel ist sowieso schon bekannt. Grundlegend ist, glaube ich, immer, dass man weiß eigentlich, dass es einen Mörder gibt, der seine Opfer meistens vorher anruft und dann plötzlich vor deren Haus auftaucht oder schon im Haus ist und dann angesprungen kommt. Und dass er, ich glaube, eigentlich nur einmal pro Film die Frage stellt, welcher ihr Lieblingshorrorfilm ist.
Mhm. Ja.
Und direkt auch ein Quiz noch gemacht hat. Im ersten Teil. Erinnert ihr euch noch an die Fragen?
Ja, nee,
aber doch,
im letzten auch. Im letzten auch.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Im ersten die Fragen.
Das war noch auch
doch, was mit eine, dem eine Mörder. Frage war, glaube ich, wer der Killer aus Freitag der 13.1 ist, oder?
Ja, genau, das war nämlich die Fangfrage.
Ja. Es ist nämlich nicht Jason,
sondern
wie alle
seine
sagen.
Mutter.
Mutter, genau.
Mutter.
Ja. Haben wir das auch geklärt.
Krasses Bonuswissen hier. Wir kennen den Killer aus Freitag, der 13.1.
Ach ja.
Ja.
Aber fandet ihr jetzt eigentlich auch, dass eigentlich so ziemlich bei jedem Teil mal ziemlich schnell oder leicht rauszufinden, wer nun der Killer ist?
Nö.
Ich habe zumindest gesagt nicht verstanden.
Bei 2 oder 3 war es immer, gibt es immer so eine spezielle Szene, wo man, weiß nicht, so diese betroffene Person einfach so eine Art Psychoblick hat, wo man einfach denkt, ey komm, der ist der Killer. Und ja, zum Schluss stellt sich heraus, dass das auch ist.
Also beim ersten und zweiten Teil, ja. Okay.
Ja, beim ersten und zweiten ist es irgendwie so, wo er wirklich dann mit der Hauptperson hat irgendwie so einen Dialog hat und dann immer auch thematisch halt auf die Morde und auf den Killer eingeht und die Person dann so wirklich so einen Psychoblick hat, wie ich es aufgefasst habe. Und zum Schluss ist er auch der Mörder und ja, das war bei der Serie dann zum Schluss auch so.
Ja, beim vierten Teil, den ich halt gesehen habe, wurde es mir gespoilert, da, bevor ich ihn gesehen habe. Und beim zweiten bin ich nicht drauf gekommen.
Finde ich eigentlich auch nicht, weil ich finde eigentlich genau umgedreht. Die versuchen immer, jemand sehr als unsympathisch darzustellen und am Ende ist der Mörder jemand ganz anderes.
Ja,
beim dritten Teil zum Beispiel wird dieser Polizist sehr unsympathisch dargestellt. Oder beim vierten Teil auch diese Polizistin, die dann so leicht Stalker-Anleihen hat.
Ja.
Und beim zweiten Teil, gut, da habe ich es bei der Scream-Reihe ist es ja immer so, ist ja meistens ein Pärchen. Also ein Mörderpärchen.
Ja.
Und deswegen wird es halt schwer herauszufinden, wer jetzt eigentlich der Mörder ist, weil so könntest du immer sagen, okay, der war zu dem Zeitpunkt nicht da und der war dann nicht da, aber wenn es immer ein Duo ist, dann kann man das ja gar nicht so anwenden, also könnte es wirklich jeder mit jedem getan haben.
Ja,
genau.
Ja, aber gerade beim ersten war es halt so diese Stelle, wo die noch, die ganze Clique da irgendwie was waren, da irgendwie auf dem Campus oder so auf so einer Bank oder so saßen und sich über die Morde unterhalten haben. Und dieser eine etwas, dieser Scherzbeuter, sagen wir mal so, ja, auch über die Morde da diskutierte und sich in diese Rolle des Mörders reinversetzte und mit den anderen dann Blickkontakt hatte. Irgendwie, das war der Moment, wo der so ein bisschen Psycho für mich rüberkam. Zum Schluss sind das ja auch die Killer. Und beim zweiten war es so ähnlich wie in der Bibliothek oder so, wo der dann auch wieder mit der Protagonistin, mein Gott, mir fällt jetzt der Name, ich will immer Cindy sagen, aber die heißt ja nicht Cindy. Ja, jedenfalls Sidney, genau, mit der diskutiert, auch über die Morde, und der hat dann auch so einen Psycho-Blick, so auf Droge, und denkt, okay, du bist der Killer, und da war es dann auch. Also, das stimmt schon, klar, es gibt immer diese versuchen natürlich den Zuschauer dann in die falsche Fährte zu locken, das stimmt, das gehört auch zu der Reihe.
Ja. Okay, versuchen wir es nochmal ein bisschen chronologisch anzugehen, nämlich jetzt speziell auf den ersten Teil bezogen. Wie gesagt, die erste Szene ziemlich cool. Gerade mit dieser falschen Hoffnung noch am Ende, dass die Eltern angefahren kommen, und dann wird sie halt kurz vorher abgestochen, also kurz bevor die Eltern sie sehen könnten. Das war schon eine ziemlich coole Szene. Und ich finde den ersten Teil deswegen insgesamt, glaube ich, noch am besten, weil er einfach weil dieser ganze Fortsetzungskram noch nicht da ist, den man dann eben in den nächsten Teilen hat. Das heißt, jede Figur, die auftaucht, ist wirklich noch frisch und muss nicht irgendwie entweder eine Lücke ausfüllen für eine andere Figur oder taucht eben auf irgendeine absurde Art wieder auf. Also speziell wie Gale immer wieder reingebracht wird in die Geschichten, finde ich schon sehr, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ich habe nicht unbedingt was gegen den Charakter, aber wie sie halt immer wieder irgendwie einen anderen Grund hat, da dabei zu sein und so plötzlich zur zweitwichtigsten Figur in der ganzen Reihe gemacht wird, fand ich schon sehr seltsam. Und ja, in der ersten,
nutzt doch einfach mein Lieblingswort unglaubwürdig.
Nö, unglaubwürdig ist es nicht. Also es ist schon glaubwürdig, dass sie mit dabei ist, aber es wirkt halt so, als ob sie irgendwie so ein Heldenteam oder so für die Filme haben wollten, was halt echt nicht unbedingt sein muss. Also bei den meisten Horrorreihen wird ja schon eine Figur, vielleicht zwei Figuren mit übernommen, aber hier gibt es eben dieses Dreierteam aus Dewey, Gale und Sidney, die dann halt jedes Mal wieder dabei sein müssen in jedem einzelnen Film, wo man dann irgendwann auch kapiert, dass die schon mal so, naja, unsterblich sind, weil sie halt immer alle Filme überleben und überall dabei sein müssen.
Aber im zweiten Teil gab es da auch eine Szene, wo man kurz auch da reingelegt wurde und wo ich auch kurz dachte, hä, wie kann diese Person jetzt sterben, wenn sie doch eigentlich im Vorteil zu sehen ist?
Ja, aber das ist dann eben auch wieder dieser spezielle Fall, wo die genauso schlimm abgestochen werden wie jeder andere, aber es trotzdem überleben oder angeschossen oder keine Ahnung. All die
kranken Sachen. Weil die Szene hätte jetzt auch eine ganz normale Kill-Szene sein können aus dem Film.
Ja.
Aber irgendwie hat erst dann oder sie oder erst dann überlebt.
Es ist einfach so ein komisches Team. Also im ersten Teil funktionieren diese drei Figuren ja getrennt ziemlich gut, aber so irgendwie als so ein beständiges Team sind die einfach zu, ich weiß nicht, es ist seltsam. Also es fängt halt eigentlich an wie so ein typischer Highschool-Horrorfilm im ersten Teil, und schon ab dem zweiten Teil ist ein Großteil der Besetzung dann, naja, passt nicht mehr so wirklich in dieses Bild rein.
Also ich. Gut, aber im zweiten Teil ist ja die eine zumindest noch, ja, wie im ersten Teil, eine Moderatorin und scharf aufgefundene Story.
Ja. Das stimmt.
Oder? Ja, und später ist sie dann halt mehr die Frau vom Sheriff und behauptet sich jedes Mal, weil sie die Autorin ist oder so, und hilft sie der Polizei und so weiter.
Ja. Aber was ich eben meine, ist, der erste Teil, da gibt es zwar diese zwei Figuren, aber die haben sich eben noch nicht so als neue, also mit Hauptfiguren rausgestellt, sondern da waren die wichtigen Figuren wirklich diese Teenager, und das, ach, ich weiß nicht, man kann ja sagen, das ist so ein Klischee und wie so ein Teenager-Horrorfilm, wo die ganzen Teenager dann abgestochen werden, aber solange es so ist, weiß ich wenigstens noch nicht unbedingt, wer überlebt und wer davon der Mörder sein kann, weil ich noch keine Figuren aussortieren kann. Im ersten Teil könnte auch noch Dewey der Mörder sein oder halt Gale. Jeder von denen könnte es sein. Und ja, das ist irgendwie noch spannender. Die Brunnenszene, die Marcel angesprochen hatte, habe ich mir auch notiert, weil ich eben dann schon, als ich den Film diesmal gesehen habe und wahrscheinlich auch bei den letzten zwei Malen schon wusste, wer die beiden Mörder sind. Und da ist die Brunnenszene schon, also als die vier an dem Brunnen saßen und die beiden, Billy Loomis heißt der Mörder, also der Freund von Sidney, gespielt von Skeet Ulrich, und Stuart, gespielt von Matthew Lillard, die haben sich dann eben schon gegenseitig so angeguckt, beziehungsweise Matthew Lillards Charakter hat halt dauernd so dumme Sprüche über den Mörder gemacht und wurde dann von dem anderen mal wieder böse angeguckt. Einfach so, naja, einfach so von der Seite, und das war irgendwie cool und viel subtiler als die meisten Sachen, die sonst so in diesem Franchise gemacht werden. Also gerade diese ganzen Meta-Anspielungen sind ja dann doch schon ziemlich direkt, also auch direkt da, als ich es in Erinnerung hatte. Ich dachte eigentlich, dass nur die Serie es ziemlich übertreiben würde mit diesen ganzen modernen Anspielungen, so die dort gemacht werden, aber eigentlich sind die Filme genauso schlimm.
Nee, das ist schon echt, ich finde das sehr subtil. Aber ich bin auch ein Fan von Meta-Humor.
Nee, also die Kamera mich, kurz auf Philipp.
Es hat mich schon sehr aufgeregt, dieser Meta-Humor. Und das war schrecklich. Und, wo wir gerade beim Meta-Humor sind, muss ich die schlimmste Szene der Reihe, ich wollte gerade Serie sagen, aber da gibt es noch schlimmere Sachen, aber der Filmreihe erwähnen. Das ist in Teil 2.
Also lass uns doch warten, bis wir bei Teil 2 sind. Du spoilerst alles. Ja. Was, René, was sagt ihr denn speziell zu Teil 1?
Also mir ist die Szene mit, also ich weiß, welche Szene ihr meint, aber beim ersten Mal gucken ist mir die nicht aufgefallen. Der hätte ja auch nur so dumm gucken können, also der Billy zu den anderen, weil halt der andere so extrem dumm ist, ja. Und einfach so ein aufgedrehter, hibbeliger Charakter ist, der erstmal was sagt, ohne drüber nachzudenken, ob das irgendwie taktvoll ist oder keine Ahnung. Und der hat dann ja noch so einen Kumpel, der in der Videothek arbeitet, der den Film ja auch überlebt. Spoiler. Und der hat ja auch seine Szene, wo er so komisch abgeht.
Ja.
Wo er erklärt die Regeln von Horrorfilmen, und deswegen habe ich den Typen nicht so im Visier gehabt, weil es halt das waren halt zwei für mich sehr ähnliche Charaktere, und ich habe da nicht bei den einen mehr vermutet als bei den anderen. Aber
wen meinst du in der Bibliothek?
Na, der am zweiten darf, die Jungfrau, der dann auf dem Sofa da.
Achso, wir reden jetzt gar nicht vom ersten Teil.
Ja.
Doch.
Achso.
War doch eine Videothek, klar.
Okay, ja, kann sein.
Ist aber eine andere Szene, auch erst beim, ich hab's dem Film nochmal übersprungen, so alle 10 Minuten mal reingeguckt, und da sagt der Billy zu Sydney, ich habe Der Exorzist gesehen und das hat mich an dich erinnert. Und ich vermute mal, das ist eine Anspielung auf das berühmteste Zitat vom Exorzist: Deine Mutter lutzt Schwänz in der Hölle.
Achso, ja, das kann sein.
Wo wir gerade bei Anspielungen. Wenn wir gerade bei Anspielung sind, ich glaube, der Name Billy Loomis ist vermutlich auch eine Halloween-Anspielung auf Dr. Loomis. Also, ja, Marcel.
Ja, genau, also das Screen gehört ja diese Metaebene, und deswegen, also ich verbinde es auch damit, mir macht es auch nichts aus. Ich erwarte es, wenn ich Scream schaue. Gewissermaßen finde ich es irgendwie auch ganz cool. Besonders beim ersten Teil ist ja dann die, was ein ganz lustiger Gag ist auch, es war immer im ersten Teil, bei welcher Situation war das? Ist das Sydney oder der Direktor? Irgendwann schaut er halt auf den Schulgang kurz raus und meckert halt den Hausmeister an, und der Hausmeister Fred.
Mit dem
Fred, und der hat auch dieselben Klamotten an wie Freddy Krueger halt, mit so einem Pulli und so, das Haus der Haare, das fand ich irgendwie ganz cool, ganz lustig.
Ja, stimmt, das war auch ganz
cool. Das war wirklich nur eine ganz kurze Sequenz, aber ja.
Ja, so ist diese Art von Anspielung mag ich eigentlich auch, diese doch vielleicht etwas subtileren, aber es gibt eben auch diese, es gibt halt auch diese ganzen sehr direkten, wo sie auch direkt sagen, das ist ja wie in dem und dem Film, und ja, manchmal ist mir schon etwas zu viel.
Ja.
Also, oder einfach zu direkt. Ich weiß nicht. Also, es ist seltsam, das zu sagen, aber teilweise sind die Scary Movie-Filme noch subtiler mit ihren Anspielungen als die Scream-Filme.
Da werden die auch immer für ihren feinsinnigen Humor gelobt.
Ich mochte den Direktor.
Okay. Ja, stimmt, der war auch nicht schlecht.
Gespielt von Henry Winkler. Ich weiß gar nicht, es ist auch so ein bekanntes Gesicht, aber ich weiß jetzt nicht speziell, woher ich ihn eigentlich kenne. Ich glaube, er weiß ich nicht. Spielt wahrscheinlich immer wieder in irgendwelchen Nebenrollen. Ach ja, und ich glaube, meine Lieblingsszene ist die, wo, wie war denn das, irgendwie öffnet Dewey eine Tür oder er steht vor der Tür. Auf jeden Fall ist das so eine ganz...
Ach ja.
Also die Szene sieht wirklich nach reiner Comedy aus, wo irgendjemand kreischt an der Tür und dann kreischt er auch und ist mit so einer ganz hohen Stimme.
Das erinnert mich an eine alte Zeichentrickserie, in der zwei Personen gleichzeitig lachen und dann lacht eine dritte Person. Nachzuhören ja. In Folge 43, 44, keine Ahnung.
43.
Ja. Etwas, was du meinst, als wenn die die Wohnungstür da aufmachen nach dem Anschlag, nenne ich es jetzt mal, oder
ach so.
Und Dewey dann davor steht mit der Maske noch in der Hand und der sie ja angeblich nur gefunden hat.
Genau. Ach stimmt, der hält die ja dann noch so blöd nach oben. So
genau, ist, genau. Deswegen schreit sie und dann schreit er.
Ja, stimmt. Das war sehr lustig. Und du hattest mir dann auch geschrieben, als du angefangen hast, die Filme zu gucken, dass du nicht aufhören kannst, die eigentlich mit Scary Movie durcheinander zu bringen. Und ja. Ich hatte noch gesagt, dass ich das Problem eigentlich nicht mehr so habe, aber in solchen Szenen kommt es dann doch.
Ja, es ist halt schon nach dem Anfang halt in Sydney Zimmer halt, wo sich Bill reinschleicht, dass da alles, auch die Dialoge sind so parallel ineinander. Wie er auch sagt, wie, ja, das hier ist kein Föhn, da muss man sofort das kein Movie denken, wenn ich es rausholen, das ganze Set zu sehen sind und die Piepshow am Fenster und all das, ja, es ist echt schlimm.
Ich habe wirklich an Scary Movie gedacht und wenn ich mich recht erinnere, was ja Dewey halt in der Scary Movie Variante in irgendeinem Teil. Und ich habe halt gedacht, das ist auch in Scream so die ganze Zeit. Und ich dachte so, den halben Film über, ja, ist ja ganz nett, aber ich weiß ja eh schon, wer der Mörder ist.
Und, ach so. Ich dachte, das wäre der Mörder.
Und dann so in der, wo die Party da losgeht, wo man dann sieht, dass halt Dewey nicht der Mörder sein kann. Da war ich aber sowas von überrascht.
Aber selbst bei Scary Movie ist es doch am Ende so, dass er dann diese Verkleidung auszieht und dann eigentlich auch eher so ein junger Mann ist, der ja, vielleicht eher Ähnlichkeit mit Billy hat.
Super cool halt auch,
ja. Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber es passt auch an manchen Stellen so gut. Da gibt es doch so eine Stelle, wo Sydney halt angerufen wird, wo sie bei ihrer Freundin übernachtet. Und dann Dewey ist in einem anderen Zimmer. Und
Staubsauger.
wo er dann endlich sich aus seinem Zimmer bequemt, ist der Anruf schon zu Ende. Da könnte man natürlich... mutmaßen, dass er den Anruf getätigt hat.
Das ist witzig, die Szene wollte ich nämlich auch gerade ansprechen, aber ich hatte überhaupt nicht daran gedacht, dass das darauf hindeuten könnte, dass er der Mörder ist. Vermutlich auch, weil ich wusste, dass es nicht so ist. Weil ich es einfach an sich schon lustig fand und halt an Scary Movie denken musste. Also einfach die Tatsache, dass er so lange braucht, um aus seinem Zimmer zu kommen. Ich habe nicht daran gedacht, dass er der Mörder ist. Aber was ich auch nicht mehr wusste, war, dass der Charakter, also dass die Figur noch so jung sein sollte in dieser Szene. Also er war ja gerade mal 25. Und stimmt. Eigentlich selbst sogar noch Schüler, also Student, oder war schon vollwertiger Polizist? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wusste ich nicht mehr, dass er auch so jung sein sollte. Weil bei der Scream-Serie habe ich mich noch aufgeregt, dass alle Charaktere so durchweg jung sind, egal welche Rolle die haben, ob sie nun Lehrer sind oder was weiß ich was, aber ja. So ein bisschen war das ja auch der Fall. Ansonsten, was sagt ihr sonst zu den Schauspielern? Also ich finde gerade durch diese Endszene Die finde ich eigentlich ziemlich perfekt besetzt, einfach weil Matthew Lillard und Skeet Ulrich, die haben beide so extrem verrückte Gesichter, also selbst in anderen Rollen, wo sie jetzt keine Mörder sind, sehen sie aus wie Serienmörder und das passt einfach ziemlich perfekt und es wurde eigentlich auch nicht mehr wirklich erreicht im Rest der Reihe, finde ich. Also ich hatte das Gefühl, da wurde mehr versucht, irgendwie was anderes zu machen, zum Beispiel im zweiten Teil, wo es dann eben die alte Mutter dort ist und so weiter, nur um mal was anderes zu machen sozusagen. Aber damit wurde eben überhaupt nicht mehr dieses, ja, es gab einfach nichts Vergleichbares mehr als dieses verrückte Duo, was sich gegenseitig am Ende abgestochen hat, nur damit so aussieht, als wären sie auch Opfer auf dieser Party.
Ja, das stimmt.
Das war ziemlich cool. Also diese ganze Endszene mag ich echt gerne und das ist auch, glaube ich, der einzige Scream-Film, vielleicht noch der vierte, wo es doch geschafft wurde, dass die Mörder auch, nachdem sie die Masken abgesetzt haben, immer noch bedrohlich wirken. Also das, ja, das hat mir danach dann echt gefehlt bei den nächsten Mördern.
Also eher noch im zweiten, aber im vierten jetzt meiner Meinung nach gar nicht, aber da werden wir nachher noch weiter drauf
eingehen. Ja, komm, ja. Im zweiten war das halt echt eine alte Frau mit einer Pistole, das wirkte wie aus dem alten, weiß ich nicht was, Krimi.
Ja, aber es war ja noch der andere Typ dabei.
Ja, aber, naja.
Doch.
Aber bei denen, ja gut, aber der war halt einfach nur ein Typ mit einem Messer. Bei den beiden hat man halt gemerkt, die sind verrückt genug, sich gegenseitig in den Bauch zu stechen. Das war einfach nochmal ein anderes Niveau. Und die haben dabei noch dumm gelacht und rumgeschrien und sie umzingelt in der Küche und so weiter. Das war schon
großartig.
Der eine hat schon so rumgejammert, ist er verblutet. Ja, das war schon cool.
Also ich finde speziell als Horrorfilm ist der erste Teil eigentlich noch am sehenswertesten durch solche Szenen.
Okay. Also ich mag eh das Finale, das Partyfinale, also dass es auf diese Party hinausläuft. Natürlich dann die bekannten Sätze und so, dann nochmal aufgelistet werden, wie ich komme gleich wieder und so. Dann auch die Stelle mit der Kamera fand ich sehr originell, also dass sie ja diese Kamera da verstecken und aufzunehmen und die aber diese 5 Sekunden Verzögerung hat und das ist eigentlich ein super Vorlage für einen Horrorfilm. So. Also, wenn man das auf dem Monitor sieht, dass das eigentlich schon geschehen sein könnte, das fand ich schon ziemlich cool.
Okay, und David Arquette als Dewey.
Mag ich.
Ich bin mir nicht sicher, was ich von ihm halten soll. Ich war überrascht. Ich finde den Schauspieler nicht so gut, wie ich gedacht hätte. Ich finde ihn sogar ziemlich schrecklich in vielen Szenen.
Ich mag ihn,
aber
ich finde ihn voll sympathisch, dass so ein bisschen sein Charakter hat irgendwie. Also, das ist halt irgendwie so ein dummer, witziger Sidekick. Ich mag ihn.
Ja, sympathisch ist er und wahrscheinlich auch meine Lieblingsfigur in dieser Reihe oder zumindest die liebenswürdige, würdigste. Aber das heißt nicht, dass er ein guter Schauspieler ist. Und ich bin mir halt nicht sicher, wie viel davon Absicht ist oder nicht. Ich glaube, kann sein, dass ich jetzt den ersten und zweiten Teil vermische. Ich komme lieber gleich im zweiten Teil nochmal darauf zurück. Aber halt auf jeden Fall so Szenen, wo er, allein die Szene an der Tür, wo er die Maske halt so komisch hochhält und dann so komisch kreischt, das sieht halt einfach nicht aus wie eine Figur aus einem Horrorfilm. Sieht aus, bei Scary Movie wäre er perfekt aufgehoben. Da würde ich auch glauben, dass das auf jeden Fall Absicht ist. Okay, sonst noch was zum ersten Teil?
Aber es ist ja immer ein Teenie-Horrorfilm. Ich meine, warum muss das jetzt alles gruselig oder sonst? Es ist doch cool, wenn dann solche lustigen Sachen dabei sind.
Vor allem gerade bei Slashern soll es ja jetzt, also ich finde Slasher ist ja jetzt nicht unbedingt was so gruselig sein muss. Es kann bedrohlich sein und so, aber
das reicht. Sag doch, dass es lustig sein kann. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es Absicht war in manchen Szenen.
Aber wie gesagt,
noch mal gedreht. Ich habe gleich ein gutes Beispiel im zweiten Teil, da habe ich auch ein paar Notizen mehr. Aber ja, ein Horrorfilm sollte gruselig sein, deswegen ist es ein Horrorfilm. Und der kann auch lustig sein. Am besten ist natürlich, wenn er eine Mischung aus beiden hat, sodass man... Philipp, was machst du da?
Gähne. So komisch.
Am besten ist natürlich, wenn man eine Mischung aus beiden hat, sodass man sich in manchen Szenen freut und dann umso härter getroffen wird, wenn es wieder gruselig wird. Aber ja. Okay. Dann weiter zum zweiten Teil Scream Nummer 2.
Yeah.
Haben wir jetzt alle gesehen, oder?
Ja. Also das Gute ist, Scream 2 hat mit dem angefangen, was dem ersten fehlte.
Und das ist?
Schwarze.
Ja, ja, das ist Einstiegsszene ist großartig.
Es ist wirklich immer sehr seltsam, wenn man einen Film guckt und dann plötzlich merkt, oh, da hat ja im ersten Film wirklich was gefehlt. Das waren alles nur weiße Kinder.
Genau, genau.
Das ist sehr seltsam.
Ich glaube, das war der Grund, warum der zweite so anfing.
Ja, klar, und die ganzen Sprüche natürlich auch.
Genau, und es fehlt aber der Kiffer-Typ. Also, die bei Scary Movie haben das schon ganz gut gelöst. Das fehlte in den Teil eigentlich auch in den Filmen.
Du meinst also, wenn Schwarze dabei sind, sollte auch ein Kiffer-Typ dabei sein?
Nein, der Schwarze muss kiffen.
Marcel, willst du jetzt jedem Dunkelhäutigen ein Drogenproblem unterstellen? Marcel?
Nein.
Ist es das, was du willst? Okay, weiter.
Ja, mit Jada Pinkett Smith in der Anfangsszene. Als Frau im Kino, die dann abgestochen wird. ja, da kommt dann auch die bekannte Toilettenszene, die ich ziemlich cool finde.
Zuerst kommt ja eigentlich, also es fängt ja an mit der Filmpremiere von Dad, was sich ja auch durchzieht durch den ganzen restlichen Tag. Indem sich halt Scream selber ein bisschen auf die Schippe nimmt mit der Filmumsetzung und Stab.
Ja, stimmt, das zieht sich dann auch so durch mit den Filmen.
Von 1 bis 6 und so, ja.
Ja. Genau, was auch schon in einem der Nightmare on Elm Street Filme so ein bisschen. Und zwar war das der einzige andere, der auch von Wes Craven war. Wes Cravens New Nightmare oder so. Der wird manchmal so als Scream Vorgänger, Prototyp oder so betrachtet, weil es da halt dann auch schon einen Film über die Nightmare on Elm Street Morde gibt oder irgendwie sowas in der Art. Ja, genau, diese Anfangsszene, also ich fand den Mord auf der Toilette schon mal ziemlich cool, ich fand den Mord in dem Kino auch cool, also wo natürlich dann die ganzen Verkleideten waren, alle mit dieser Maske auf und es dann schwer zu sagen war, wer der echte Mörder ist.
Ja, aber sowieso war ein übelstes Chaos bei der Premiere, da wie die alle rumgeschrien sind in so einem Horrorfilm.
Ja, das fand ich aber auch so. Ja, das hat mich so ein bisschen genervt. Das sind auch, ist irgendwie in der, also ich sag die ganze Zeit in der ganzen Reihe, aber beziehe mich natürlich nur auf Teil 2 und 4, weil das die einzigen sind, die ich gesehen habe. Aber da gibt es oft irgendwie. Also, wenn man sieht, wie andere einen Film gucken, sind die Reaktionen so übelst übertrieben und unglaubwürdig. Es gibt zum Beispiel im vierten Teil eine Szene, wo die Shaun of the Dead gucken, irgendein Zombie fällt hin, dann lachen die, als wäre sonst irgendwas passiert. Oder hier kommentieren die auch alles, was passiert. Irgendwie eine Frau zieht sich aus und dann rufen die alle, bleib nackt oder irgendwie sowas. Das ist so komplett übertrieben. Irgendwie fand ich das voll merkwürdig. Weil das sich irgendwie so durch die ganze Reihe zieht.
Ja, das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Weiß ich nicht.
Es gab auch da den sehr schönen Satz, wo die Frau irgendwas gefragt hat, muss die Darstellerin jetzt nackt sein? Dann antwortet der Freund von ihr, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich habe schon einen Streifen oder sowas. Ich bin sehr erfreut. Das war wunderschön. Es gibt zwischendurch immer so ein paar Dialogszenen, die mich begeistern als
Film. Ich habe ja die Filme nicht in der chronologischen Reihenfolge geguckt, sondern so wie ich gerade lustig war. Und ich habe nach dem ersten Teil den vierten Teil gesehen und da habe ich gedacht, da haben sie das zum ersten Mal eingeführt mit den Step-Filmen und da war ich voll geflasht. Und dann merke ich, oh, das haben sie ja schon seit dem zweiten Teil gemacht. Und aber ich fand die Anfangsszene auch cool. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass das die Frau von Will Smith ist. Aber die war ja voll so anti, die hatte überhaupt keinen Bock drauf, in den Film zu gehen. Und man hat sich auch so ein bisschen gefreut, als sie dann endlich abgestochen wurde.
René, hast du was gegen Schwarze?
Nein, gegen Frauen.
Ich habe nur was gegen Frauen, ja.
Dann ist gut. Ja, ich glaube, ich fand den Toilettenmord trotzdem cooler. Und ich habe ja versucht, nicht an die Scary Movie-Variante zu denken.
Wie will man denn da durch die Wand dieses Ohr treffen? Also,
ja, das ist auch so ein bisschen dumm, aber ich finde es ganz cool.
Ich weiß nicht, war in der Scream-Variante auch ein Glory Hole an der Stelle, ja, oder hat er einfach nur irgendwo sein Ohr rangehalten?
Nee, das war nicht irgendwo was.
Ja. Ja, vielleicht wollte der Mörder ihn einfach irgendwo treffen und hat halt Glück. Also er sagt ja keiner, dass er aufs Ohr gezielt hat.
Ja, aber auf den Kopf zumindest.
Man könnte natürlich fragen, wie hat er überhaupt gemerkt, dass der dort dran lehnt, aber ja, trotzdem, es war cool. Ja. Ich mag den zweiten Teil. Ich glaube fast, das ist mein Lieblingsteil in der Reihe.
Aber dann gehst du als Mörder auch noch in den Kinosaal, setzt dich neben seine Freundin. Woher wusste er, dass es seine Freundin war? Na gut, vielleicht auch die einzige.
Der kann die doch bei vielen Gelegenheiten gesehen haben.
Ja, vielleicht, stimmt schon. In dem Moment wusste ich jetzt auch nicht, wer der Killer war. Ja gut.
Okay, ich korrigiere, der zweite Teil wäre, glaube ich, mein Lieblingsteil, wenn die Auflösung nicht so scheiße wäre. Also ohne die Auflösung am Ende, ich weiß nicht, ich mag die eigentlich die meisten Morde, die hier passieren. Ich finde die Handlung relativ spannend. Nur, ja, dieses Ende, also der Typ, der sich letztendlich dann als Mörder rausstellt, ist, glaube ich, der von Timothy Olyphant gespielt wird. Der hat innerhalb des Films, naja, der spielt eine viel kleinere Rolle, also der kommt große Teile des Films gar nicht so richtig vor und das finde ich irgendwie so ein bisschen billig, ihn dann als Mörder zu nehmen, weil er halt einfach gar nicht oft genug in Frage kam.
Ja, das finde ich auch ein bisschen merkwürdig.
Das ist einfach die leichteste Lösung, einfach den Typen nehmen, den keiner verdächtigt hat, ja, weil keiner mehr weiß, dass er überhaupt noch dabei ist.
Und genau so ging es mir. Ich habe überhaupt vergessen, bis er dann enthüllt wurde, wer das überhaupt war oder dass der überhaupt mal mitgespielt hat. Aber es gibt ja noch den anderen Charakter, der Kameramann von der Gale.
Ja.
Und der haut einfach auch mal nach der Hälfte des Films ab und taucht am erst wieder zum Ende auf.
Das stimmt, aber er war auch nicht der Mörder.
Ja, aber er hat es sein können.
Ja, aber sein Verschwinden hat ja wenigstens auch einen Sinn und Zweck, nämlich dass sie in dem Moment dann alleine war. Also außerdem mochte ich den Kameramann, der war schon cooler als der im ersten Teil. Er war viel selbstbewusster und hat nicht alles mit sich machen lassen. Und
ja. Und was mir aufgefallen ist bei dem Teil, also gerade im Vergleich zur Serie, dass die Synchro viel besser ist. Also dass die Synchro vor allem ganz gut gelungen ist. Irgendwie gerade bei dem Kameramann fand ich die Stimme cool. Irgendwie,
das weiß ich nicht, da habe ich.
Das ist mir auf jeden Fall positiv aufgefallen, weil bei der Serie geht es einfach gar nicht. Aber da werden wir auch noch.
Ich finde, der Killer ist immer sehr lippensynchron.
Aber Toni hat doch die ganze Zeit den Mund auf. Man sieht die Lippen noch gar nicht unter der Maske.
Ach so. Mach doch mal.
Was?
Mach nochmal.
Ja. Ich will einen.
Ihr kriegt gerade wieder was vorbei.
Oh Gott.
Übrigens.
Aber ich finde das beim zum Schluss nochmal. Ich fand auch, also nicht nur die Auflösung des Kellers, sondern auch die Begründung, wie sie sich gefunden hat. So und so. Thread, also über so Internet halt, über Killers und so. Er hat eine glorreiche Zukunft als Serienkiller vor sich und klang vielversprechend. Das fand ich sehr billig. Also.
Ja, da dachte ich auch, was ist denn los mit euch? Ist euch da nichts Besseres eingefallen, ihr Untermenschen?
Ich glaube, zu der Jahreszeit kam das, wo das Internet halt erfunden und muss das irgendwie einbauen, damit es modern wird.
Ja, das kann sein.
1997 wurde das Internet erfunden.
Oh Gott, wir sind heute, glaube ich, alle nicht auf geistiger Höhe.
Ja. Ich habe eine Ausrede.
Ihr vielleicht nicht. Ich bin übrigens auch krank.
Ziemlich viele Schauspieler, an die ich nicht mehr gedacht hatte. Also insgesamt auch häufiger in der Scream-Reihe, wo ich Timothy Olyphant hatte ich ja gerade schon gesagt, Jada Pinkett hatten wir schon, Heather Graham ist dabei, Sarah Michelle Gellar ist dabei, was mich besonders überrascht hat, da ich sie halt wirklich nur den Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast Film zugeordnet habe. Und habe ich noch jemanden vergessen? Die vier sind mir auf jeden Fall am meisten aufgefallen.
Hast du da die genannt, die Gale spielt?
Nein, das ist Courtney Cox.
Cox? Ja.
Im ersten Teil, oh, wo noch Remo in der allerersten Szene.
Ah ja, genau.
Und
genau.
Im vierten Teil gibt es in einer...
Ja, der vierte Teil ist dann, der ist dann voll mit allen möglichen Schauspielern. Achso, und übrigens...
Hier, ich weiß nicht, wie er heißt, aber Sydneys Freund ist auch ein bekannter Schauspieler.
Sydneys Freund...
Der hat bei Sliders mitgespielt.
Den kennt man auf jeden Fall vom Gesicht her. Das ist irgendwie so dieser Standard... Ja. Highschool-Stöhnling irgendwie.
Ach so, Jerry O'Connell, ja, stimmt. Und Liev Schreiber als Cotton Ferry, kam der eigentlich im ersten Teil, war der da schon zu sehen oder wurde nur über den geredet? Das ist nämlich noch ein ganz interessanter Plotpunkt, den wir gar nicht erwähnt haben, weil das finde ich ziemlich interessant, dass es geht ja darum, dass Sydneys Mutter vor einem Jahr ermordet wurde, was ich immer schwierig finde, sowas in den Film reinzubringen, weil dann muss man sich immer sehr viel Gedanken drum machen, ob das, was man gerade, wie man den Charakter darstellt, ob das angebracht ist. Also wie verhält sich denn jemand, der von vor einem Jahr eine wichtige Person ermordet wurde? Einerseits ist ein Jahr eine sehr, sehr lange Zeit, in der sehr viel anderes passieren kann. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die ein normales Leben leben. Andererseits müsste man auch meinen, dass die trotzdem emotional viel stärker immer noch betroffen sein müssten oder einfach ein sehr seltsames Leben leben müssten.
Sowas gibt es auch ganz oft in der Serie. Also ganz oft einmal bis jetzt. Das ist schon schlimm.
Und dann gibt es noch den... diese eine Sache, dass sie eben jemanden verdächtigt hat und Gail das dann in Frage stellt. Und wie sich rausstellt, hatte Gail ja recht. Also Sydney hat fälschlicherweise jemanden ins Gefängnis gebracht. Und das finde ich ist zum Beispiel eine ziemlich coole und eigenständige Idee. Und ich bin immer froh, wenn in den Scream-Filmen so eine eigenständigen Ideen vorkommen, damit es sich eben ein bisschen von diesem Image abhebt, nur so eine Horror-Meta-Parodie zu sein. Und man kann ja schon sagen, dass schon ziemlich eigenständige Filme sind, aber dann sind halt doch immer wieder so Sachen, wo man weiß, die haben das jetzt nur reingebracht, weil es in irgendeinem anderen Film drin war. die Mensa-Szene, eine meiner Lieblingsszenen in dem Film.
Boah, nee, das war schrecklich.
Als er auf die Tische steigt und anfängt zu singen und so und alle mitgehen, das fand ich ziemlich cool. Also ich finde, das war eine tolle Stimmungsszene.
Als ich den Film beim ersten Mal gesehen habe, bin ich dann irgendwann eingeschlafen, weswegen ich ihn dann einfach nochmal neu angefangen habe. Und beim zweiten Mal habe ich diese Szene dann auch, während ich mich erbrach, vorgespult.
Okay, was sagen die anderen dazu?
Ich fand es schrecklich.
Ich habe dazu keine Meinung.
Ja, ich fand die jetzt auch nicht so toll. Ich wollte einfach nur, dass es schnell vorbei ist.
Okay. Schade, ich fand's toll. Ich mochte es. War eine tolle, möglich ikonische Szene, obwohl ich sie nicht wirklich in Erinnerung hatte. Aber okay, was noch? Der Film hatte teilweise einen Western-Soundtrack. Ist euch das aufgefallen? Also der hatte gerade... ich weiß nicht, ob das so Banjo-Gitarrenmusik ist oder so am Anfang, sehr viel von diesem
Das ist mir, glaube ich, nur in einer Szene oder so aufgefallen.
Ja, nee, ich finde, das hatte es am Anfang ziemlich viel. Dann noch eine Sache. Dieser Kinofilm am Anfang, da stand Sneak Preview von Stab. Mhm. Sneak Preview ist doch nicht, wie kann das eine Sneak Preview sein, wenn der Film da steht?
Okay, das stimmt.
Das ist also großartig. War etwas seltsam.
Ist mir auch aufgefallen, aber ich dachte, okay, vielleicht ist das in Amerika wie anders.
Weiß ich nicht, aber warum soll es dann Sneak heißen?
Ja.
Weil alle ins Kino reinschleichen müssen.
Vielleicht Sneak Previews für Demenzerkrankte.
Aber was halt wirklich cool ist, wenn halt wirklich, also jeder, der da ringt, hat ja das Kostüm geschenkt bekommen. Das fand ich endlich cool, wenn es wirklich so gäbe.
Wer, wenn was?
Die Premiere. Na, die haben doch alle, jeder Besucher den Film hat doch das Kostüm bekommen. Nicht nur die Maske, glaube ich, sondern auch Umhang. Deswegen hatten die ja alle das an.
Echt? Ich dachte, die haben das mitgebracht.
Nein, am Empfang haben die es bekommen. Auch die beiden, farbigen. Cool. Deswegen hat er auch die anderen aus dem Saal.
Er konnte das N-Wort nur gerade unterdrücken.
Oh Mann, hört doch mal auf. Was ist denn los mit euch? Können wir das jetzt in jedem Podcast, dieses Thema?
Ja, immer wegen René.
Ja. Weil ihr mich nicht bändigen könnt.
Ich fand die Frisuren von Gail und Sydney ziemlich schrecklich.
Aber Gail sieht gut aus.
Echt?
Ich fand das in dem Teil ziemlich schlecht.
Ich finde ja, beide haben da in diesem Teil den Höhepunkt ihrer Attraktivität erreicht.
Ach echt?
Ja.
Und ganz schlimm finde ich Gails Frisur im dritten Teil.
Ah, das kann sein, ja.
Aber was ich eigentlich sagen wollte, dieser Freund von Sydney, der ist doch in so einer komischen Studentengruppe. Pi-Gamma irgendwas oder irgendwie so.
Die anscheinend sehr, sehr schwere Ketten tragen.
Gibt es das eigentlich auch in Deutschland, solche Verbindungen?
Boah, ich bin mir nicht ganz sicher. Also es gibt schon sowas in der Richtung, ja. Als ich hier damals auf WG-Suche war in Leipzig, da bin ich mal auf so ein Haus, also das war dann so ein ganzes Haus und da haben dann nur so komische Menschen drin gewohnt, die scheinbar alle zu so einer Art Verbindung gehört haben.
Ich wollte gerade fast genau dieselbe Geschichte erzählen. Als ich auf Wohnungssuche in Halle
war. Sie sind überall.
War ich bei irgendeiner christlichen Knappschaft und so gesetzt. Und die kamen mir auch alle extrem creepy vor und die haben immer wieder betont, nein, nein, du musst nicht Mitglied bei uns werden. Und wir sind alle normal hier, wir sind ganz normale Leute. Und letztendlich habe ich das Zimmer aber nicht genommen, weil mir das Bad zu klein war. Die hatten nämlich, es war so eine Einzimmerwohnung und ein kleines Bad, aber unbedingt eine Badewanne drin und dann Gemeinschaftsduschen im Flur.
Was? Christliche Gemeinschaftsduschen.
Ja.
Wir duschen nur in Gottes Wasser.
Okay, weiter.
Mir ist nichts Besseres eingefallen. Ich will mich gar nicht über Christine lustig machen. Ich lese gerade die Schauspielernamen hier durch und da ist keine Christine dabei. Ich weiß nicht, was passiert.
Wir wollen uns auch nicht über Christian Fink lustig
machen. Okay, ich fand das ziemlich interessant, dass Gail die meiste Zeit von einer anderen Reporterin verfolgt wird, weil eben ihr im Prinzip das passiert, was sie im ersten Teil getan hat, als sie die ganze Zeit Sydney verfolgt hat und jetzt wurde sie halt die ganze Zeit verfolgt. Dass dann am Ende dann nochmal dieser Twist kam, dass eben die Mutter ist, das war, diesen Twist fand ich an sich eigentlich ziemlich cool, aber ja... Nur nicht der Nicht-Horror, der daraus dann entstanden ist.
Die habe ich aber von Anfang an aus irgendeinem Grund verdächtigt, weil die halt immer so da war und auch so eine Rolle irgendwie hatte, obwohl sie eigentlich voll unwichtig war und weil sie so sich so an die Leute rangeschlichen hat.
Ja.
Und teilweise auch die Mutter von Sheldon Cooper ist. In einer anderen Serie.
Ach so, ja, stimmt. Was ich cool fand, im ersten Teil hat Sydney irgendwie mal so einen Spruch gemacht, also da haben die schon so drüber geredet, oh, wenn das ein Film werden würde, das ist meiner Meinung nach dann wieder ein gutes Beispiel von Meta-Humor. Und da sagt sie irgendwie, ach, ich würde ja eh nur von Tori Spelling gespielt werden. Und im zweiten Teil wird sie dann halt wirklich Sydney gespielt von Tori Spelling oder irgendwie sowas. Das fand ich dann cool, dass sie diesen Gag irgendwie so durchgezogen haben. Und ich weiß nicht, ob man das merkt, wenn man die Filme da nicht dicht an dicht guckt. Ja, ob es die echte Schauspielerin war, weiß ich aber nicht. Also ob es wirklich Tori Spelling war, hab ich keine Ahnung.
Doch, sah für mich wie Tori Spelling aus.
Okay. Okay, was habt ihr noch zum zweiten Teil?
Wir haben jetzt zwar den Western Soundtrack, aber nicht den Twin Peaks Soundtrack erwähnt.
Ja, ich war, das fand ich tatsächlich auch so. Also ich habe auch immer wieder gedacht, so bei der Musik, Mann, das klingt echt nach Twin Peaks. Und Philipp hat es dann später nochmal bestätigt, Da war ich dann ganz froh, dass nur ich, nicht nur ich das so gehört habe. René, hast du es auch rausgehört?
Nö.
Das waren halt auch so langsame Melodien, also wie halt die Twin Peaks.
Es klang halt wie das Twin Peaks genau, Intro vor allem.
Mit so knarzenden, langsamen, tiefen Tönen, die ist dünn. Dim, dim. Ja, okay.
Ich finde, es klang wirklich fast 1:1, als würde wäre dieser Titelsong benutzt worden. Nur ein bisschen eine Abänderung davon. Also es war nicht der Titelsong, also
aber es klang wirklich sehr, sehr ähnlich. Melodie, aber es war ähnlich.
Weiß nicht, klang schon sehr ähnlich. Ja, ja, hier nochmal die Szene mit Dude, dort, wo mir das besonders rausgestochen ist, seine Schauspielkünste. Er hatte mit irgendjemandem eine Besprechung in der Bibliothek. Irgendwie haben die so Geheimnisse ausgetauscht. Wisst ihr noch, was ich meine? Die saßen sich so gegenüber und irgendjemand hat Dewey, glaube ich, irgendwie was erzählt. Und er hat dann wirklich immer so komisch geguckt, so, und dann so nach oben, so ganz, das sah so furchtbar aus. Also ich meine, wenn auf eine witzige Art war es witzig. Ich weiß halt bloß nicht, ob das heißen soll, dass... Ja, ich weiß bloß nicht, ob das heißen soll, dass die allgemein einfach so ein bisschen zurückgeblieben ist. Und die deswegen das dann bei Scary Movie so übertrieben haben. Oder vielleicht nicht zurückgeblieben jetzt auf einem Krankheitslevel, sondern eher so auf so, dass er einfach so ein komischer, naiver Bursche ist, der sich irgendwie so nicht weiß, wie man sich so richtig benimmt. Er war auf jeden Fall so, es war schon sehr seltsam. Es hat ihn für mich eigentlich nur sympathischer gemacht, aber es ist halt immer, ich weiß nicht genau, warum das so komisch aussah. Nicht, dass Horrorfilme jetzt unbedingt für gute Schauspieler bekannt wären, also das muss man sowieso noch dazu sagen.
Außer die Scream-Serie natürlich.
Ja, absolut. Okay.
Die kommen noch groß raus, werdet ihr sehen.
Ich mochte die Bühnenszene, die war noch ganz cool. Da war, glaube ich, ja, Sydney hat irgendwie beim Theaterstück mitgemacht und da waren dann auch wieder sowas, wo einfach mehrere maskierte Menschen waren. Und ich glaube, irgendwas wurde da auch gesungen, was ich auch ganz gut fand. Und dann war halt auch wieder irgendwo scheinbar der Mörder darunter, aber es war nicht ganz klar, ob der Mörder jetzt wirklich dabei war oder ob... Nee, wurde sie dann sogar angegriffen oder
nicht? Nein,
sie
hatte alles klar.
Sie hat sich gestellt, weil es genau. Auch ganz cool sah man den Mörder mit der Maske, aber dann am Ende, als die Szene dann quasi abgebrochen wurde, sie halt hysterisch wurde, ist dann ein Schauspieler mit einer Maske, die tatsächlich so ein bisschen ähnlich aussah und sie hat das dann halt da irgendwie drin gesehen.
Das okay. Ja. Ich entschuldige mich für das Lesen.
Sollen wir zum Finale kommen?
Noch nicht ganz. Eine Szene, die ich noch mochte, als sie dann so ein bisschen in Aktion übergegangen sind, das heißt, dieser eine Typ wurde irgendwie angerufen und dann haben Dewey und Dings hier, Gail, haben dann, glaube ich, gesucht, wer der Killer sein könnte, also alle, die irgendwie telefoniert haben, so abgesucht. Und dieser eine Typ, der dann leider ermordet wurde, der hat dann halt so mit dem Killer telefoniert und so ganz furchtlos, weil er halt in dem Moment einfach nicht so viel zu befürchten hat und dann irgendwelche Sprüche und ich fand diesen Dialog einfach irgendwie cool. Also was ist dein Lieblingshorrorfilm? Showgirls und solche Sachen.
Okay, das finde ich nicht so witzig, aber meine DVD hing an dieser Scheißstelle, ich muss die 4-5 Mal sehen. An einer schreit der den Killer halt an, sagt irgendwie so, du Arschloch! Aber so voll overacted.
Ja, so klang das. Du Arschloch!
Aber es hat sich richtig komisch angehört und diese Stelle muss ich 5-mal anhören und so. Und später im Film gibt es ja noch irgend so einen Rückblick oder so, wo dieser Teil der Szene nochmal gezeigt wird. Stark.
Das kann sein, aber ich fand es auf jeden Fall cool, dass er dann in diesen Transporter da oder in den Kamerawagen reingezogen wurde. Also wirklich, der einzige Ort, cool, wo er da draußen ist, halt.
Ja, das war aber einer meiner Lieblingscharaktere in dem Film.
Ja, das fand ich dann auch ärgerlich, gerade weil er eben davor diesen lockeren Dialog da mit dem Killer hatte und dann wird er halt einfach in diesen Van reingezogen. Und eben wirklich die einzige Stelle dort draußen, wo der Killer ihn unentdeckt hätte ermorden können. Es gibt irgendwie so eine Szene, wo die sind, glaube ich, in der Bibliothek und an so einem Computer und die sehen dann, dass sich da jemand eingeloggt hat irgendwie gerade erst, wodurch die dann, glaube ich, nochmal Sidneys Freund verdächtigt haben. Und die Oberfläche von dem Computer sah einfach nochmal 20 Jahre älter aus, als es in den 90ern hätte sein dürfen. Ich meine, ich hatte einen Computer in den 90ern. Ich weiß, wie die aussehen. Das waren halt, ja, im besten Fall normale Windows-Oberflächen. Und das waren einfach irgendwelche komischen, flackernden Bildschirme mit bunten Symbolen drauf. Das sah ganz furchtbar aus. Und
vielleicht warst du einfach deiner Zeit voraus mit deinem Computer.
Ja, ganz sicher. Und dann die zwei, also wie gesagt, ich mag insgesamt die vielen so Horrorszenen in dem Film. Ich fand die Tonstudio-Szene noch ziemlich cool. Die hatten wir vorhin, glaube ich, schon mal ganz kurz angedeutet, wo Gail und Dewey eben in diesem Tonstudio oder was das ist unterwegs sind. Und dann, ja, einfach diese schalldichten Scheiben, also wo dann einer im Vordergrund, Gail im Vordergrund steht und Dewey dahinter an der Scheibe und, oder war es umgekehrt, auf jeden Fall, dass einer den anderen nicht hören kann und man dann schon weiß, dass der Killer dort irgendwo in der Nähe ist, und das war einfach auch ziemlich cool. Und zuletzt dann noch die Autoszene, wo, naja, Sydney soll da ja abtransportiert werden oder beziehungsweise eskortiert, und das geht ja dann auch wieder schief, und dann sitzen die da in dem Unfallwagen und der Killer ist da auch drin, und die Freundin muss da noch irgendwie aus dem Auto rausgezogen werden, und man denkt dann schon die ganze Zeit, oh, die muss jetzt noch sterben, weil die ist auch ein überflüssiger Charakter und jetzt wird es irgendwann gleich passieren, und dann ist es tatsächlich nicht passiert, sondern dann erst ein, zwei Minuten später, als sie dann einfach an dieser einen Stelle standen, der Killer dann rausgesprungen kam. Aber insgesamt fand ich einfach, dass der Killer hier viel, viel bedrohlicher wirkte in all diesen Szenen als sonst, was dann leider vieles durch das Ende so ein bisschen versaut wurde.
Ich fand bei der Tonstudio-Szene, also das, wo dann mit den schallsicheren Glas, das fand ich auch eine coole Szene, aber ich fand es irgendwie komisch, dass Dewey so unbeschadet da wieder rausgekommen ist.
Ja.
Eigentlich hat man schon gedacht, er wäre tot, und dann haben sie gesagt, ja, der Typ hat den verarztet und jetzt ist wieder alles okay. Und das finde ich irgendwie.
Ja, ich glaube, da wurde halt erst bekannt, dass es eine Fortsetzung gibt. Wir brauchen nicht noch.
Wir müssen das Drehbuch nochmal umschreiben.
Ja, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass das so ein Moment war, wo er wirklich sterben sollte und das Studio dann gesagt hat, nee, der muss überleben für die Fortsetzung, und dann musste das umgeschrieben werden.
Seine Gestik ist genial, so, wir brauchen den Jungen.
Hast du gesehen, wie er vorhin geheimnisvoll gespielt hat? Das war phänomenal.
Genau.
Los, spur nochmal zurück, da sieht ihr sein Gesicht an. Dem Jungen wird noch was.
Sehr beliebt bei den Taubstummen.
Ich glaube, der Typ hat auch gut die Rolle bei A Scary Movie da spielen können, den Bauernjungen davon. Also, alle sterben, die du lieb hast, auch dein Hund. Und ja, das hätte auch super rumbringen können.
Ah, das war eine schöne.
Okay. Sonst.
Bei der Autoszene, wo halt der Mörder fast maskiert wird.
Das fand ich auch cool.
Wo sie dann hingreifen will und dann drückt sie aus Versehen auf der Autohupe und dann überlegt sie nochmal, ob sie nochmal hingreifen soll.
Das ist.
Ja. Nochmal direkt in die Pralinen-Schachtel. Okay, wie gesagt, das Finale mochte ich nicht so. Es war halt echt so, naja, es gab schon kurz diesen, den verrückten Jugendlichen wieder, wie im ersten Teil, aber letztendlich war es dann halt. Achso, fällt euch auf, dass die immer Wert drauf legen, dass auch wirklich Sydney irgendwie damit zu tun hat, dass, also mit dem Mord des Killers letztendlich. Egal wer derjenige ist, der schießt, aber Sydney muss irgendwie immer einen Anteil daran haben. So halt in diesem Moment, wo sie ihr halt nochmal in den Kopf schießt am Ende, nur um sicher zu gehen, dass sie wirklich tot ist, und als der Typ nochmal aufspringt, ich weiß gar nicht, wer schießt dort eigentlich. Springt, also der andere hier, der von Timothy Olyphant gespielt wird, der springt ja dann nochmal auf und irgendjemand schießt dann nochmal auf ihn, und Aber das Wichtige ist halt irgendwie, dass Sydney immer sozusagen so den letzten Dings macht.
Ja.
Ja. Okay, so viel zu diesem Teil. Zu den nächsten beiden kann ich jetzt nur noch so am Rande ein bisschen mitsprechen, da habe ich mir keine Notizen
gemacht. Ja, wie gesagt, Schloss hat irgendwie alles versaut und da nochmal zu sagen, also dass dieser Typ, der da eingebaut wurde im zweiten Teil, der verdächtigt wurde, der Killer ihrer Mutter zu sein, dass er zum Schluss nochmal erzählt darstellt oder so. War ja dann
glaube ich auch
mal wichtig für die Fortsetzung, ja.
Nee, aber das ist eigentlich ganz cool.
Die Szene. Dieser Moment, wo man nicht wusste, zu wer er nur übergreift, ja, war irgendwie schon spannend, ja.
Ach, stimmt, ja. Ja, das ist auch noch so eine Sache. Er ist dann eigentlich der Held, aber er hat schon ein bisschen gezögert,
ja,
was
ja,
tun soll, ja, oder das nicht? Das fand ich so geil, weil er eigentlich voll das Arschloch in der Szene war und der hat ja halt wirklich überlegt, das einfach zu machen.
Man könnte natürlich auch sagen, dass er nur versucht hat, den Killer in Sicherheit zu bringen, damit er dann ein gutes Schussfeld bekommt.
Aber eigentlich hätte er von Anfang an schießen können.
Ich meine, letztendlich wollte er nur diesen Interview-Deal.
Ja.
Na gut. Okay, noch was zum zweiten Teil?
Nee, jetzt war's das.
Okay, alles klar. Dritter Teil.
War der anstrengendste.
Ist auch der längste Teil.
Nee, der zweite ist länger. Ich habe extra nachgeguckt.
Echt?
Was? Ihr habt irgendwo geschrieben, der ist so lang und dann dachte ich, was noch länger als der zweite.
Philipp, was machst du da die ganze Zeit?
Hier mit der Maske. Ich schwiebe an meinen Tentakeln herum.
Testikeln. Übrigens, wisst ihr eigentlich, woher die Maske kommt? Also was die Inspiration dafür war?
Munch wird es ausgesprochen. Ja, der Schrei halt.
Ach so. Ja, genau, der Schrei. Ja,
das hat er halt... Wes Craven hat es gesagt, aber also mir wäre es ehrlich gesagt jetzt nicht so aufgefallen. Es ist natürlich ein weit aufgerissener Mund, aber ich finde, es sieht schon anders aus.
Ich finde, das sieht sehr ähnlich aus und vor allem heißt es Scream.
Ja, ja, klar.
Also das ist sogar benannt nach dem Bild.
Aber, ja, ja, klar, er meint es ja auch so, aber mir wäre es jetzt ehrlich gesagt nicht direkt aufgefallen.
Ja.
Boah, von dem Bild hatte ich früher so eine Scheißangst.
Hast du es über dein Bett zu hängen? So,
ich finde ja, bei welchem Film war das, wo man die Entstehung der Maske gesehen hat? Bei Shriek, glaube ich. Shriek, das ist so eine andere Horrorparodie, Marcel kennt das auch. Wo es, glaube ich, am Anfang noch so eine gefährliche Maske ist. Wahrscheinlich so eine wie, naja, so ähnlich wie die William Shatner-Maske von Michael Myers oder eine Hockey-Maske oder irgendwie sowas. Und dann brennt die, aber genau, dann gerät die in Flammen. Und dann taucht er die im Wasser und dadurch verformt sie sich dann irgendwie so zu einer Scream-Maske. Total bescheuert. Okay, ja, von mir aus können wir es beim dritten Teil dann etwas kürzer machen. Ich habe ihn dieses Mal leider nicht komplett geschafft, aber ich erinnere mich, dass ich ihn nicht so sehr mochte. Ich mag die Auflösung irgendwie nicht. Also das hat dann irgendwie fast schon dieses Übernatürliche und irgendwie diese, weiß nicht, geht es nicht irgendwie um diese Blutlinie oder so ein Scheiß? Ja.
Ich habe ihn ganz gesehen, also der Film fängt an, dass halt, er spielt am Set von Step, was sich reimt, und was sich halt gut, aber nicht dieser Film. Und ja. Er spielt halt am Set und Gail kommt auch irgendwie dazu, weil sie merkt, sie hat auch da irgendwie eine Rolle und
sieht sie denn abgesehen von der Frisur in dem Teil noch gut aus?
Ach ja, die kann man schon weg.
Bitte
wegknallen.
Erst die rassistischen Äußerungen, jetzt sowas.
Ja.
Ich fand die Idee mit dem Filmset übrigens ganz cool. Ich dachte sogar, das wäre der
zweite
Teil gewesen, wo das so war, aber es war dann doch ein Drin. Und da gibt es auch diese eine Szene, wo hier, wie heißen die beiden? Jay und Silent Bob oder so?
Ja, das wollte ich noch ansprechen. Ja.
Ja,
das wollte ich auch noch ansprechen.
Und der Film geht dann ja so weiter, dass nicht Sydney und ihre Freunde umgebracht werden, sondern zuerst die Schauspieler, die sie spielen, umgebracht werden.
Ne?
Ach ja.
Und als Zuschauer denkt man am Anfang, es wären die Charaktere selbst oder irgendwie.
Nee.
Nein, das denkt man nicht.
So ähnlich sind die sich auch wieder nicht.
Also ja, ich weiß ja nicht, wer die in dem Teil spielt, aber ich finde das witzig.
Es ist aber ein Horrorfilm, das soll nicht so witzig sein.
Stimmt.
Nein,
ach, auf einmal, ja.
Ja. Nee, der Clou dahinter war einfach nur, dass, ja, das ist halt, der Mörder hat halt versucht, das nachzustellen, also sozusagen das, den ersten Teil wieder nachzustellen, mit Hilfe des Films, des Filmsets, dass erst die Schauspieler sterben und so. Ja. Aber was ich gut fand im dritten Teil, also eins der wenigen Sachen, die gut waren, dass der Stimmverzerrer und die Anrufstimme halt besser eingesetzt wurde, indem man halt Stimmen nachgemacht hat von anderen Personen. Das fand ich eigentlich eine coole Idee. So, das war jetzt im dritten Teil mit den Stimmen, womit er dieses bekannte Element aus dem ersten Teil aufgegriffen haben, mit den Stimmverzerrern und den Anrufen. Und was in der Serie so ähnlich ja auch gemacht wird, nur halt mit Sprachnachrichten eigentlich, sodass sich für andere Personen ausgibt, sie irgendwie rauslockt und sie dann tötet. Also ich, ja, gerade am Anfang mit diesen letzten Helden aus dem zweiten Teil war es irgendwie schon ziemlich cool, weil er sich ja hat er seine Frau umgebracht und der Killer hat sich ja für den Mann ausgegeben und dann kam er wirklich rein und die trauten natürlich nicht, also das kann man schon nachvollziehen, also ja, ja. War clever. Ja, okay, René, du darfst.
Ja, und was Toni meinte mit diesem übernatürlichen Element, dann kommt auch der Typ, der im zweiten Teil gestorben ist, der dann gesagt hat, Your Showgirls ist mein Lieblingshorrorfilm. Der hat den Leuten noch so eine Videonachricht hinterlassen und sagt halt, erklärt halt wieder die Regeln von Horrorfilmen. Und im dritten Teil wird der Antagonist übernatürlich, meinte auch. Und es zeichnet sich dadurch aus, dass der Typ dann halt, also hat der Name auch, hat der Killer eigentlich einen Namen?
Ghostface,
genau, ja.
So wie der Rapper Ghostface
kennt. Das dann Ghostface halt.
Ich dachte, der hieß Scream.
Ich dachte, so heißt die Sydney Scream.
Okay, ich weiß
nicht. Scritney.
Scream.
Stripney. Ich dachte übrigens immer, die heißt Sydney Campbell.
Ja, ist Sydney Prescott. Wow, life is strange.
Ja, weil die Schauspielerin heißt Neve Campbell, aber warum dachte ich immer, kann es sein, dass die bei Scary Movie dann Cindy Campbell heißt? So eine Mischung aus der Schauspielerin und der Rolle?
Vielleicht, ja. Ja,
egal.
Also Cindy heißt sie, glaube ich, in den Scary Movie Film.
Ja gut, dass Cindy wussten, es ging um den Nachnamen. Ja. Egal, gesagt, bleiben wir bei Prescott.
Geistige Höhe heute.
Ja. Okay, René, erzähl weiter.
Ja, und dann gibt es noch so, ich weiß nicht, auch so, wie der Killer vorgeht, halt in den ersten beiden Teilen hat er halt immer seine Opfer erstochen. Oder irgendwie aus dem Fenster geschubst, irgendwas sehr Nahkampfmäßiges gemacht. Und im dritten Teil gibt es dann so eine Szene, wo er das Gas im Haus anmacht und dann gibt es eine riesen Explosion und passt alles irgendwie nicht. Und dann
die
gibt's
Botschaft
auch,
dazu war so dämlich.
Ja. Da kriegen die Leute irgendwie so einen Fax oder ihm wird so eine Datei zugeschickt und steht halt drin, der überlebt ist, der das Gas zuerst riecht oder irgendwie so.
Ja. Okay. Und dabei hat er ein Feuerzeug angezündet, um die Nachricht lesen zu können im Dunkeln. Bumm.
Ja, und dann gibt's auch so eine Szene ganz am Ende, die ich nicht gerafft hab. Da gibt's so eine Szene, da liegt so ein Typ im Sarg. Und irgendjemand checkt einen Puls und sagt, der ist tot. Und in der nächsten Szene ist er wieder lebendig. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hatte.
Echt? Okay. Also, was hat dann...
Übernatürlich.
Genau, was hat dann dritten Teil so dämlich ist, also... Dass halt versuchen, irgendwie das Element aus dem ersten Teil mit der Mutter und so aufzugreifen und das dann irgendwie als als Grund zu nehmen, also als Auslöser, sagen wir mal so, ihr halt eine neue Geschichte, Identität zu teilen und eine Vergangenheit und ja, das damit den Mörder, den Killer halt beschreibt. Sprich, dass ihre Mutter in Wahrheit eine Nutte, nein, das ist nur zweitrangig, in ihrer Teenie-Zeit irgendwie damals in Hollywood halt in Horrorfilm mitgespielt hatte, dann irgendwie in einen geheimen Raum eines Regisseurs gelockt wurde, dort jetzt wirklich missbraucht wurde sexuell, also anscheinend auch wirklich von mehreren, wurde so erklärt. Sie dadurch halt sozusagen diesen Schlampentitel bekam und ja, die hat halt ein unehrliches Kind und das ist halt der Killer.
Ja.
Und der Typ ist sozusagen genau, na doch etwas älter als Sydney sozusagen. Ja gut, so alt war er nicht, das stimmt, das könnte man schon abkaufen. Aber...
Ja, und die benutzen dann auch so ein komisches Bild, was aussieht wie gefotoshoppt von dann Sydneys Mutter. Mhm. Und dann treffen sie dann noch in irgendeinem Archiv von den Filmstudios noch hier auf Prinzessin Lea. Und ach,
da. Ja,
ach, das ist alles ganz schrecklich.
Ja.
Okay. Mm. Cool.
Ja.
Ja, ich fand es irgendwie, aber ich fand dann die Endszene vom dritten Teil dann sogar schon wieder etwas besser als beim zweiten. Was nicht viel heißen muss, aber zumindest wirkte der Killer, so, glaube ich, okay, etwas bedrohlicher. Also nachdem er dann irgendwie, als er dann schon wieder noch normaler Mensch war und dann...
Ich dachte, das richtige Ende, das ist ja dann mehr so symbolisch gemeint. Also es ist ja so, dass sich Sidney am Anfang ja irgendwie zurückgezogen hat, so ganz außerhalb und irgendein abgelegenes Haus und nur so einen Job hat, was ein Telefondienst, also so eine Seelenhilfe, Sorgenhilfe.
Ja.
Aber halt auch mit, ist ein Hund angeschafft natürlich, was ja Sinn macht, das ist eigentlich eine super Idee, wenn man, weil so ein Hund reagiert eigentlich als erstes auf den Killer. Hat man auch was zu tun da draußen. Und dann natürlich auch die ganzen Türe mit Sicherheitscodes und so abgeriegelt sind, die Alarmanlagen und dann, am Ende ist es ja so, dass er das dann alles offen lässt, sozusagen die Türen offen lässt, weil sich wieder sicher fühlt.
Stimmt, dann hättest du doch auch noch ihre komischen Visionen von ihrer toten Mutter im Traum.
Stimmt, ja, das war ja, oh, das passt überhaupt nicht rein, ja. Stimmt, und der Killer war doch dann auch mit so einem Mantel, also wie so ein, so, als würde sich ein Kind als Geist verkleiden, einfach mit so einem Bettlaken drüber und so, ja. Ich bin das Ghostface. Ja.
Ich fand, das Ende war doch dieses bei dem, wo dann auch Dewey und Gail an diesem Haus standen und Sydney da hingelaufen ist. Es sah so aus, als hätten die plötzlich eine Familie gegründet.
Ja, genau, haben Sydney adoptiert.
Ja, genau so wirkt es. Okay. dann lasst uns hier gar nicht mehr lang aufhalten bei dem Teil. Viele Jahre später kam dann der vierte Teil. Wie viel?
10 Jahre? Oder 11. Der dritte kam, glaube ich, 2001 oder 2000.
Ja, 11 Jahre später, ja, ist richtig. Und ja, war unerwartet und ich glaube, als ich den Film, also ich habe ihn, wie gesagt, dann im Kino gesehen und hatte nicht mal damit gerechnet, dass die gleichen Schauspieler noch dabei sind. Also es hatte mich ziemlich überrascht. Vor allem eben dieses Kernteam aus Courtney Cox, David Arquette und Neve Campbell.
Vor allem hat, du hast sie dann auch gleich wiedererkannt.
Vor allem hat Sydney also von den drei noch die kleinste Rolle, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Kann sein. Aber zum Thema wiedererkannt ist es ja nicht unbedingt so, dass es für mich 11 Jahre waren, seit ich die Filme das letzte Mal gesehen habe. Es sind nur 11 Jahre, seit der dritte Teil das letzte Mal kam. Obwohl ich sie auch da schon eine Weile nicht mehr gesehen habe.
Bei mir waren es vielleicht 11 Tage.
Hast du sie denn auch
wiedererkannt? Ja, auch wieder...
Nee.
Auch wieder eine große Anzahl aus Darstellern. Was mir damals aufgefallen ist, ist, dass vor allem so Serienschauspieler sind. Also Anna Paquin ist zum Beispiel dabei, die man aus True Blood, glaube ich, am ehesten kennt. Diesmal zum ersten Mal aufgefallen ist mir Alison Brie aus Community. Dann Hayden Panettiere, die man zu der Zeit vor allem aus Heroes kannte. Und
die sehr gut aussieht. Kleine redaktionelle Anmerkung.
und ja.
Emma Roberts, die Nichte genau. von Julia Roberts.
Die hatte auch. Genau, Tristan. Hm?
Die hatte auch irgendwie so eine Kinderserie auf Nickelodeon oder so.
Ja, das kann sein. Und Kristen Bell ist noch dabei. Nicht Christian Bell, sondern Kristen Bell. Und ja, große. Ach, so viele. Rory Culkin ist auch dabei, der Bruder von Macaulay Culkin. Der war mir auch irgendwie. Ich glaube, den hatte ich damals als erstes verdächtigt, als ich den Film im Kino gesehen hatte. Aber ja, erzählt mal, wie fandet ihr Scream 4? Für wen war es jetzt? War es für euch alle das erste Mal, dass ihr den gesehen habt?
Nee, das war der einzige, den ich schon kannte.
Hast du den nochmal gesehen?
Ja, ich habe den jetzt 2,5 Mal gesehen.
Einmal. Super.
Ja, genau. Also das war halt mein Einstiegsfilm in die Reihe. Und ich fand den eigentlich direkt schon, also okay, das erste halbe Mal stand ich unter Alkoholeinfluss, da habe ich nichts mitbekommen, aber das erste richtige Mal fand ich den Film auch direkt schon gut. So ein paar Sachen habe ich natürlich nicht verstanden, weil die halt dann zu den Vorgängern gehören und so. Für mich war auch halt Sydney eine komplett unbekannte Person. Aber ja, ich fand ihn eigentlich cool. Für mich war es halt alles neu. So auch mit diesen Step-in-Step-Filmen und so. Und Meta-Humor ist mir da noch nicht so auf die Nerven gegangen.
Oh ja, aber das Intro war schon sehr extrem.
Ja, aber extrem. Das finde ich noch
mal. Diesmal wieder so überrascht, wie extrem also, das war. Ja, also wirklich drei Szenen gab es, ne? Ja, bevor die dann in der echten Welt waren. Das war schon ziemlich cool. Ich
fand witzig, dass es wirklich dann einfach dreimal kam. Genervt haben mich ja auch diese Scheißdialoge. Und das Allerschlimmste war, dass die am Anfang haben die halt über irgendwie Horrorfilme geredet. So, ja, wir gucken jetzt Saw, der ist super scary. Hat sie einfach in der deutschen Fassung gesagt. Da wollte ich mir am liebsten die Ohren auskratzen.
Naja, und ich höre das ständig. Was mich eher gestört hat, ist, dass sie Torture-Porn übersetzt haben zu einem Folter-Porno. Das hasse ich jedes Mal. Das ist ja in der Scream-Serie auch wieder so, da machen die das auch.
Echt? Das ist mir furchtbar. Nicht aufgefallen.
Ich meine, das ist ja nur wirklich so ein Trendwort, das jeder benutzt, egal. Also dafür muss man nicht Englisch können und dann wird das übersetzt als Folter-Porno. Furchtbar.
Ja, aber diese Meta-Dialoge sind mir da auch auf die Nerven gegangen, aber einfach die Tatsache, dass da irgendwie dreimal ein Intro oder wie oft das war, fand ich cool. Das fand ich witzig.
Ich auch.
Ich habe ja die gesamte Reihe zum ersten Mal gesehen und ich habe zuerst den ersten Teil und dann den vierten Teil gesehen, weil der erste Teil hatte mich nicht komplett überzeugt, aber ich habe so ein gewisses Potenzial drin gesehen und ich habe
beim vierten, ganz kurz raus.
beim vierten Teil hatte ich zumindest noch die Kritiken noch so im Gedächtnis, dass den manche Leute fanden den halt scheiße und manche fanden den aber auch richtig geil. Deswegen dachte ich so, vielleicht könnte das einer der besten Teile sein. Dann gucke ich mal den und entscheide dann weiter, ob ich die restlichen Teile gucke. Und tatsächlich hat mir der vierte Teil gar nicht mal so gut gefallen.
Okay. Also das,
er ist nicht so bei weitem nicht so schlimm wie der dritte Teil. Der dritte Teil ist einfach nur so konsequent schlecht. Aber beim vierten Teil hat mich halt gestört, die Medienkritik, da versuchen sie was irgendwie so aufzubauen und Metaebene aufzubauen, aber für mich liefern sie nicht wirklich richtig
versucht.
Was?
Das wurde aber schon die ganze Reihe versucht mit dieser Meta-Scheiße.
Ja, ich habe ja nur einen ersten Teil davor gesehen. Und,
ach so, da gab es das ja.
Genau, und deswegen habe ich auch, ich habe auch so gedacht, wahrscheinlich ist das in den anderen beiden Teilen auch dann so 2 und 3. Und der Horroraspekt, habe ich auch schon gesagt, hat mich nicht richtig weggehauen. Weil ich habe halt gedacht, das ist halt ein richtig krasser Horrorfilm. Der Anfang vom ersten Teil ist ja auch richtig scary. Der ist bedrohlich und da hatte ich richtig Schiss um die Charaktere. Und auch so die Bösewichte beim ersten und beim vierten Teil, das sind alles so mediengeile Typen. Und ja, beim ersten Teil war es noch cool, aber beim vierten Teil hat es mir dann nicht mehr gefallen. Und ja, lauter so Sachen, die da so zusammengespielt haben. Ich fand auch die Charaktere nicht sonderlich irgendwie sympathisch. Und deswegen hat mir der vierte Teil nicht so gut gefallen, obwohl mittlerweile, wo ich die Leute kenne, gefällt er mir auch besser oder gefallen mir die Charaktere besser, aber so richtig hat er mich nicht überzeugt, sagen wir so.
Okay.
Marcel.
Ja, für mich war es auch das erste Mal jetzt mit dem vierten Teil und ich habe mich ja auch schon drauf gefreut, so neuer Teil und habe jetzt ja auch Gutes darüber gehört, aber im Endeffekt war ich auch enttäuscht. Also ich stelle jetzt zwar auch noch hinter den dritten an, aber also Störung. Okay. Für mich hat halt das Ende halt irgendwie versaut. Also das Ende fand ich schlimm. Nee, das hat dann irgendwie den ganzen Film. Also ich fand halt die Auflösung nicht überzeugend. Die haben mir nicht gefallen.
Okay. Ja.
Ansonsten ist ja, es gab eine GoPro. Auch eine coole Idee eigentlich.
Was?
Diese GoPro Kamera.
Erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr dran.
Ach so.
Der Typ da aus dem Filmclub oder so hatte da mal diese Kopfkamera da an.
Boah, das sah so scheiße aus, das ist mir so auf die Nerven gegangen.
Aber ich fand es irgendwie ganz lustig, da hat er dann in diesem Haus, die dann in seinem betrunkenen Zustand falsch rum aufgesetzt und eigentlich hat man da, glaube ich, so erwartet, dass jetzt von hinten sich was anschleichen würde oder er würde es halt beim Schauen dann irgendwie sehen, dass sich hinter ihm jemand war, aber so war es dann nicht. Im Endeffekt war es einfach, ist ihm aufgefallen, dass die Kamera falsch rum ist, hat sie dann richtig rum aufgemacht, hat sie, glaube ich, auf den Monitor geguckt und dabei ist dann, stand da der Killer auf einmal vor ihm, also bei der Haustür, so war dann der Schockmoment hinter ist. Ja. War wieder so ein Täuschungsmanöver.
Was mir hier auffällt, Dewey hatte doch, der wurde auch verletzt im ersten Teil und ist ja dann immer so gehumpelt.
Ach, ja.
Verletzung im Rückenmark hatte. Das war im vierten Teil dann nicht mehr, oder?
Genau, das kam mir nämlich auch komisch vor, weil ich den ersten Teil kannte und im vierten Teil und in beiden hat er nicht gehumpelt und im zweiten humpelte auf einmal.
Ja.
Halt hätte man eine Erektion gehabt in der Kamera. Ich fand es auch doch für diese Moderatoren da eingebaut, weil also in den Teil irgendwie, dass sie so, die wollte ja unbedingt dabei sein, auflösen, wieder im Team dabei sein und so. Die fand ich da eher nervig in den Filmen irgendwie.
Nee.
Ist für die Charaktere dort eigentlich genauso viel Zeit vergangen wie zwischen den Filmen? Sollte das dann
müsste so hinkommen, oder? Also es wird ja auch immer Aktuelles da mit einbezogen, deswegen glaube ich ja.
Ja gut, aber da gibt es viele Beispiele von Filmreihen, die überhaupt nicht den zeitlichen Ablauf beachten, wo teilweise einfach irgendwie Figuren schon Kinder haben, obwohl es einfach erst 5 Jahre später spielt oder sowas. Gerade in Horrorfilmreihen.
Oh ja, der allerneueste Texas Chainsaw Massacre, da gibt es so eine. Das ist so dumm, das ist das Dümmste, was ich je gesehen habe. Aber das darf ich nicht verraten, weil es ein Twist ist. Guckt ihn euch an und weint.
Toll, danke. ich kann leider nicht sehr viel zum vierten Teil sagen, weil es halt doch schon wieder. Also, ich habe ihn jetzt leider auch nicht nochmal gesehen. Oder ich hab ein bisschen gesehen, aber leider nicht den kompletten Film. Was eigentlich eine Schande ist, da von mir der Vorschlag kam, diese ganzen Filme durchzuziehen. Aber letztendlich hat die Müdigkeit an jedem Abend gesiegt. Aber ich weiß, dass ich den Film eigentlich ganz gern mochte. Ich weiß aber auch wieder, dass er mich nicht wirklich gegruselt hat. Und irgendwie versuche ich dann immer so, ich weiß nicht, bei den Scream-Filmen versuche ich die dann immer so gut wie möglich zu entschuldigen. Das heißt, ich denke dann immer, das war gruselig. Eigentlich schon. War das gruselig? Ja, komm, das war gruselig. Und dann versuche ich ja mal, mir das so schön zu reden, dass das doch gruseliger ist und das nur bei mir jetzt nicht gewirkt hat, aber ach, irgendwie funktioniert das nie so richtig. Das ist etwas schade.
Das hat sich gerade traurig angehört. Das hört sich, hat sich so ein bisschen so angehört, als würdest du versuchen, dein Leben schön zu reden.
Nein. Aber das Beste ist, genau wie die Serie versucht Scream 4 oder ja, es versucht eben auch diese modernen Sachen alle mit reinzubringen, aber meiner Meinung nach auf eine weniger aufdringliche Art.
Was? Die also Serie, es wird halt irgendwo die Serie mal... macht das weniger aufdringlich?
Nein, der Film, von dem wir gerade erwähnen. Der erwähnt vielleicht hier irgendwo mal Twitter und dann kommt irgendwie so ein Spruch, ah, vielleicht hat das bei Facebook, aber nein, der, heutzutage müsste er das wohl eher bei Twitter gemacht haben und irgendwie ja, aber solche Sprüche halt. Aber es,
diese, da kam so irgendwie so ein Spruch, so heutzutage eher bei Twitter, das hat irgendwie nicht so viel Sinn gemacht.
Ja, das ist das, was ich gerade selbst gesagt habe. Ja, genau. Aber es ist weniger als jetzt bei der Serie. was ich beachtlich finde bei der ganzen Reihe ist, dass sie wirklich, dass Wes Craven durchweg der Regisseur war von allen Teilen. Das hat man jetzt in längeren Horrorreihen auch nicht wirklich. Also oft ist da sogar nur, naja, irgendwo dann hat man den den Regisseur im ersten Teil, vielleicht noch im zweiten oder er steigt beim zweiten Film schon aus und kommt dann irgendwann später nochmal wieder für einen späteren Film. Und hier ist wirklich durchweg Wes Craven.
Ja, finde ich irgendwie auch cool.
Ja. Okay. Sonst noch was zum vierten Teil?
Ich überlege.
Naja. Könnte er den Schluss oder mal ein bisschen analysieren oder so? Also ich fand es halt. Ja.
Das sieht aus wie eine Mission.
Waren sie tot? Was mir halt nicht so gefallen war halt, ja, das ist der Hauptkiller natürlich. Das war ja dann eine Verwandte von Sydney und dieses jungsche Mädel. Okay, das war ganz nett, das ist meine Frau.
Jungsche?
Meine Frau, ja, jung. aber halt kam halt nicht glaubwürdig genug rüber. Also halt viel zu jung, wie so ein Zwölfjähriger oder so. Und all das, was sie halt da gesagt hat und gemacht hat, und wirkt irgendwie nur albern. So ein kleines, zickiges Mädchen. Und dann zog es sich nach der Party auch noch in diesen Krankenhaus hin, wo man sich dann fragt, was sie da eigentlich erreichen wollte oder wie sie da eigentlich wieder lebend rauskommen wollte. Aber lustig war, wie sie sich selbst zerstümmelt hat.
Ja,
die Wand gedonnert, auf den Glastisch rauf und so.
Stimmt, das hat nochmal so ein bisschen an den ersten Teil erinnert. Ja, was sagen die anderen dazu, also zu der Auflösung?
Ja, mir hat die Auflösung ganz gut gefallen eigentlich. Ja, ich fand's cool. Aber,
ich glaube, ich fand's auch nicht schlecht.
Aber irgendwie fand ich, also ja, keine Ahnung, ob da noch eine Fortsetzung gedacht wurde oder so, aber irgendwie fände ich's besser gewesen, wenn sie dann quasi am Ende gewonnen hätte. Irgendwie, auch wenn das jetzt nicht zur Reihe passt, aber es ist ja auch jetzt eh der letzte Teil, von daher hätte der vom Ende ja auch rausstechen können und ich fände, das wäre ein cooles Ende gewesen.
Rausstechen.
Stab.
Und ich finde, sie hätte wirklich Sydney umbringen sollen.
Das ja, ja, das meine ich.
Überlebt hat.
Ja, das wäre ein cooles Ende gewesen.
Ja.
Oder Sydney sich selbst.
Ja. Nein, dass sie halt wirklich zerstört.
Einfach so.
Weil die, ja, eigentlich erstochen wurde und er auch zu den Leichen erzählt und im Endeffekt hat sie ja halt doch noch überlebt, was dieser kleinen Tussi da, der Jungschen, im Krankenhaus ja gesagt wurde, wo sie ja Panik bekommen hat, verdammt, die einzige Zeugin hat dann doch überlebt. Und das wäre irgendwie cool gewesen, wenn Sydney dann im Endeffekt dann auch endlich gestorben wäre, am Schluss der Reihe.
Ja.
Ja, stimmt schon. Ich hätte auch nicht um sie geweint. was mir gerade noch einfällt, hier auch wieder ein paar Sachen, wo es vielleicht etwas subtiler eingebaut war, als man dann wirklich am Anfang dann mal in der echten Welt war, ich mach's nicht zurück. Ich meine, nach diesen drei Fake-Anfangsszenen war es ja dann so, dass sie die Mädchen dort im Auto gefahren sind und dann haben die über Final Destination irgendwie geredet. Und genau in dem Moment oder kurz nachdem sie darüber geredet haben, gab es ja halt diese Szene, wie naja, sie beinahe auf die Straße gefahren werden, dann dieser
PKW,
irgendwie ein Laster oder irgendwas, ein PKW vorbeikam, genau. Und das hat halt dann so gut gepasst, weil es halt direkt so an Final Destination erinnert hat, so, also so eine typische Szene, wo sie nur ganz knapp dem Tod entgangen sind durch sowas eigentlich banal ist. Okay. Mehr zum vierten Teil?
Nö, eigentlich nicht.
Also
ich mochte den Teil.
Ich bin da derselben Meinung, was Marcel angeht, was das Ende angeht und die Auflösung. Was Marcel angeht, okay.
Gut, okay, dann haben wir nur noch eins vor uns. Ja. Nämlich die Scream-Serie.
Ja.
Okay, wer von euch hat sie jetzt eigentlich komplett gesehen?
Ich hab bis jetzt nur eine Folge gesehen, weil ich sie mir aufsparen möchte. Ich möchte sie so langsam
okay, dann, wie möglich genießen. Okay, dann lasst uns doch relativ kurz machen. Lasst uns kurz 4-5 Minuten spoilerfrei darüber reden und dann werfen wir Philipp raus und reden noch kurz über das Ende der Serie. Ja. Oder ja, die Auflösung dort, einfach damit wir es hier so komplett wie möglich haben, damit die Zuhörer entscheiden können, ob sie es dann nach unseren ersten 5 Minuten gucken wollen oder nicht. Wie, Philipp, du hast wie viel eine Folge gesehen?
Ja.
Okay, wie war dein erster Eindruck?
Also ich finde, es ist ein grausames Machwerk. Ich finde es scheiße. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also dieser Meta-Humor, ich weiß nicht, ob man es schon mittlerweile verstanden hat, ich mag nicht so, ist der scheiße in der Serie. Also ich habe jetzt nur eine Folge gesehen, ich fand das so scheiße, dieses, gerade das eine Gespräch, was du in der Folge 44 oder so erwähnt hast, mit diesem irgendwie, ja, ihr guckt die 43. Serie und die Serie und die Serie und sowas, und dann kam die ganze Zeit so eine Scheiße, das ist mir so auf die Nerven gegangen. Dann eine Sache, die mir
ganz... Ja, ich fand das auch nicht gut. Es ist so ein bisschen fremdschämenmäßig, finde ich.
Ja, nicht nur ein bisschen. Also das fand ich wirklich grausam. Und dann gab es eine Sache, die mir ganz gut gefallen hat, die du, glaube ich, sogar negativ erwähnt hast. Das mit den Handys fand ich hier ehrlich gesagt ganz cool eingebaut. Es hat sich in deiner Beschreibung...
Das habe ich auch gesagt. Das habe ich auch gesagt.
Achso, ich dachte, du meinst es.
Dass es gut eingebaut ist. Ich habe nur gesagt, mich nervt das, dass die ganze Zeit wirklich die Serie durch nur Sachen mit ihren Handys machen, weil das halt die angesagte Sache ist.
Ja, aber ich finde es
also wirklich wirkt alles.
Relativ realistisch so. Also der schickt dir halt irgendwie Bilder aufs Handy und steht dann direkt hinter dir. Wie soll der es sonst machen? Der kann ja schlecht irgendwie ein Foto per Post zusenden, was dann so schnell ankommt. Ja, also ich finde, das ist wirklich eine ganz coole Idee und das ist irgendwie halt auch so voll gruselig, dass sie sich dann so selbst sieht und eigentlich denkt, sie wäre alleine. Das fand ich eigentlich cool.
Ja, das habe ich auch gelobt und fand ich auch cool. Es gibt aber dann wieder so andere Szenen, glaube ich, so wo, oder wahrscheinlich sogar viele von diesen Szenen, wenn ich mich jetzt recht erinnere, wo dann halt irgendwas im Internet gerade verbreitet wird, um irgendjemanden schlecht zu machen, irgendwie ein Sexvideo von jemandem oder so, und sofort gucken alle auf ihre Handys, weil sie natürlich alle sofort diese Nachricht erhalten und alle, die ganze Schule sieht's gleichzeitig, weil nämlich genau so die moderne Welt heutzutage funktioniert. Alle wirklich massenweise gucken auf der Stelle auf ihr Handy und sehen alle, was passiert. Und das ist so typisch, wenn jemand irgendwie versucht abzubilden, wie heutzutage Smartphones und sowas funktionieren. Das einfach immer zu weit getrieben wird. Ja, so.
Aber das fand ich jetzt ja, nicht so schlimm. Ich finde, das ging noch.
Ja gut, es kommt ja auch noch.
Ja, also nee, sowas gab es schon direkt am Anfang. Dann, wie gesagt, die Synchro, also ich weiß nicht, ob das nur an der Synchro liegt, aber erstens ist die Synchro scheiße, teilweise sind die Dialoge auch unfassbar scheiße. Ich habe irgendwie so, während ich die erste Folge gesehen habe, so ein paar Sachen irgendwie rausgeschrieben, die ich habe ich, glaube ich, auch in unsere Gruppe geschrieben. Ich finde es jetzt nicht, aber es war schrecklich. Und was noch? Da haben wir vorhin drüber geredet, als du meintest, dass mit der Vorgeschichte von Sydney, dass ihre Mutter tot ist. Hier gibt es halt irgendwie so Szenen, wo kurz nachdem irgendeine Schülerin gestorben ist, andere Witze darüber machen. Jetzt kann man sagen, die mochten die halt nicht, aber es ist trotzdem sehr unglaubwürdig.
Ja, komm, was du alles für Witze schon gerissen hast.
Ja, ich würde auch sagen.
Aber ich fand, das war irgendwie was anderes so. Also.
Nur weil sie vorher nackt gesehen hast, sagst du das.
Das war sehr schön.
Das war ein intimer Moment.
Also die eine Sache, die Philipp gerade angesprochen hatte, ich verstehe auch echt nicht, was bei der Synchro schiefgelaufen ist. Ich denke eigentlich, dass heutzutage so bei normalen, durchschnittlichen Produktionen, und mir fällt das eigentlich auch oft nicht so auf, wenn es kein Extremfall ist. Ich bin auch niemand, der so über deutsche Synchro für gewöhnlich meckert.
Nee,
aber es gab hier speziell zwei Charaktere, wo es wirklich furchtbar war. Die Blonde, das etwas dümmliche Blondinchen da, die dann auch noch, naja, eher so eine ziemlich wichtige Hauptfigur wird, Nebenfigur. Und, naja gut, ihr Vater, der ist jetzt aber, kommt nicht so oft vor. Und der Nerd. Ja.
Boah, also du meinst der
Nerd, der und die Blonde. Steht, ne? Ja.
Es ist so grausam.
Die beiden sind furchtbar so synchronisiert und ich verstehe nicht, wie sowas heutzutage passieren kann, weil in solchen Fällen denke ich immer sofort, da gucke ich dann immer sofort nach, weil ich denke, ah, die wurden von irgendeinem deutschen Promi synchronisiert, irgendein deutscher Promi, der normalerweise nicht synchron spricht, aber einfach dann halt diese Rolle bekommen sollte. Und ich habe nichts in der Richtung gefunden. Sie klingt halt wirklich wie so eine deutsche Beauty-Bloggerin oder so. So klingt sie wirklich von der Stimme her. Und das ist wirklich ganz furchtbar. Und das fand ich fast schon quälend. Also ich... Boah.
Naja, das ist wie immer diesen
Synchro-Stimme,
so was ich gehört habe. Das ist ja natürlich je nach Studio und so, wer das halt den Auftrag bekommt, das zu synchronisieren. Und natürlich auch schwierig ist, da gute Synchronsprecher mal ranzubekommen, weil die natürlich wirklich gute haben ja auch ihren Preis. Und je nachdem, wie das Budget ist. Zumindest ist es ja auch so meistens der Fall bei Anime, dass es dann natürlich wieder spezielle Synchronsprecher ist. Und ich weiß nicht, wie das bei Serien ist, aber vielleicht liegt es da auch irgendwie dran, dass dann einfach die Guten da rausgehen oder nicht im Buchen waren und ja, dann darunter leiden müssen.
Ja, aber das ist keine kleine, ja, weiß ich nicht, Budget-Serie oder so. Das ist eine
Netflix-MTV-Produktion.
Vielleicht deswegen oder so. Ja, aber Netflix-Serie.
Aber Noah ist so mir echt nicht aufgefallen. Ich fand den ja, ich mochte den Charakter und eigentlich bei der Stimme ist mir jetzt auch nicht unbedingt aufgefallen. Bei der blonden Tussi, ja, weiß ich, was du meinst, aber.
Ich fand ihn furchtbar. Ja. Ich meine, bei der Blonden ist mir auch mehr aufgefallen. Das ist wirklich rausgestochen, also extrem rausgestochen. Aber bei Noah war auch so. Oh, da habe ich wirklich. Eklig. Ja. Haben sich mir die Nackenhaare aufgestellt. Das war ganz, ganz
schlimm. Ich glaube, das passt so ein Charakter irgendwie.
Nee, das war echt nervig. Das Einzige, was ich sonst noch irgendwie gut fand, war das Intro, bis auf diesen scheiß Dialog am Anfang, als sie irgendwie aus dem Auto ausgestiegen sind. Da gab es wieder irgendwie sowas Fremdschämiges. Aber dieses ganze Intro, wo die durch das Haus geht und dann in den Pool und dann halt ihren toten Freund findet, das fand ich cool.
Ach so, ja, das war hat sehr stark an Scream.
Ja, genau. Erinnert. Ich mag sowas irgendwie, wenn das so ganz klassisch halt ist. Und ich glaube, gab es nicht immer wieder auch in der Filmreihe so Szenen, die so angelehnt an den Mord waren? Ich glaube, es ist immer irgendwo ein Fenster zerbrochen, aber immer halt irgendwie aus so einem ähnlichen Winkel oder irgendwie sowas war da. Das fand ich auf jeden Fall ganz cool. Irgendwie ein Fenster, also es ist immer ein Fenster aus irgendeiner Einstellung zerbrochen. Wenn ich nicht richtig in Erinnerung habe.
Auf jeden Fall war die ganze Anfangsszene angelehnt an Scream 1, die Anfangsszene, würde ich sagen. Also, wird sehr stark daran erinnert.
Ich mag die Serie. Ja. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der die wirklich mag.
Ich mag die sogar auch noch gesagt, ja. Also ich fand auch, die braucht etwas Zeit, sich zu entwickeln, aber es war die beste Serie, die ich seit langem gesehen habe. Ich wusste ja, das ist nicht gut als Serie. Ja, aber Screenpunkt, also sowas von das Konzept oder so, fand ich schon mal interessant. So als CIA hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Der schlimmste Metasatz war übrigens, Slasher-Filme funktionieren nicht als Serie. Das ist ja besonders witzig, weil es ja eine Serie, die ein Slasher-Film ist. Und dann sagen,
das ist nicht. Ja, das fand ich cool. Nee, solche Szenen sind jetzt nicht das Problem. Für mich ist es wirklich so, wenn sie anfangen, alle Serien aufzusehen, die einfach gerade modern sind und angesagt.
Ja, das war aber auch in dem Film so, wenn der Mörder fragt, was dein Lieblingshorrorfilm, oder am Anfang fragt er, ja, was guckst du denn gern? Ach, du guckst Horrorfilme. Was ist denn?
Ja.
Also das finde ich in der gesamten Reihe blöd. Oder
ja,
nicht
zweiten, blöd. Naja, das, Teil das stimmt schon. Also ins...
Warum Fortsetzungen so scheiße sind, da dachte ich auch so.
Ja, okay, Philipp, wir haben es kapiert, du magst generell kein Meta. Wir brauchen nicht jede einzelne Szene, in der sowas gesagt wird. Aber was jetzt diese speziellen Beispiele angeht, einerseits, also ich hatte ja gesagt, ich in Scream 1 hat es mich dann auch überrascht, dass ich es schlechter fand, als ich dachte, aber immerhin, die Sachen, über die sie reden, sind teilweise 10 oder 20 Jahre alt und hatten zu dem Zeitpunkt schon Kultstatus, also diese ganzen alten Horrorfilme, über die sie reden. Hier ist es wirklich so, ah, gestern lief die und die Serie an, wir packen sie noch schnell in die Serie. Also so wirkt es, weil die sprechen wirklich über Serien, die in dem Jahr oder so erst rauskamen. Und das ist...
Und einmal erwähnt sie ja sogar Netflix.
Echt?
Ah, ja, ja, und das sind wirklich teilweise so Serien, die dann nicht mal, keine Ahnung, die zählen da Game of Thrones und was weiß ich nicht alles auf, was nicht mal Horror ist. Also da wird einfach alles reingepackt, was irgendwie gerade cool sein soll. Nur um zu sagen, wir sind modern und wir sind gerade in der Gegenwart. Und das mag ich halt nicht. Jetzt so Sprüche mit Horror funktioniert in Serien nicht und so, sowas mag ich eigentlich ganz gern. Aber es gab dann auch noch, es gibt diese ganzen Noah-Szenen, wo er immer anfängt, das zu erklären und die ein eigenes Theme für ihn haben. In all den Szenen, in denen er das erklärt. Und das, Marcel hat gerade auf blau gewechselt.
Warum ist egal.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die Serie mag oder nicht. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich mag einige Aspekte daran und ich glaube, die Aspekte, die ich nicht mag, überwiegen. Aber ich mag diesen Krimi. Ich habe mich wirklich die komplette Serie lang gefragt, wer der Mörder ist. Also ich war mir nie sicher. Und die Serie hat einen immer wieder neue Fallen gelockt und ständig neue Vermutungen aufkommen lassen. Und ich fand das ziemlich genial und spannend, das mitzuverfolgen. Ich mochte zumindest einige der Charaktere. Ich mochte... Emma und hier diese beiden Typen, die dann, naja, die hier ihr eigenes Ding zu laufen hatten, die fand ich ganz cool. Und ja, da hört es dann schon fast auf. Also ich habe die Serie nicht gehasst, ich fand auch viele Folgen spannend, aber das Problem ist auch, dass am Anfang versuchen sie, glaube ich, noch das zumindest so zu halten, dass es einen Mord pro Folge gibt, aber dann hört das auch wirklich auf. Also dann gibt es mehrere Folgen lang nicht mehr wirklich irgendwas. Und irgendwie passiert nichts mehr und es wird sehr viel gestreckt und man merkt schon, dass sie sich so gedacht haben, ja, wir sind eine Serie, wir müssen sparsam sein mit dem Morden, also nicht zu häufig, aber das lief darauf hinaus, dass der Killer wirklich in den meisten Folgen so 20 Sekunden Präsenz hat vielleicht, weil er eben nicht so ist wie der alte Scream-Killer, der wirklich mit seinen Opfern spielt, sondern er ruft zwar manchmal an, aber dann springt er wirklich nur aus dem Hintergrund vor und tötet oder tötet halt nicht und dann ist er wieder weg. Und es gibt nicht diese Verfolgungsjagden und all diese Sachen.
Gar nicht
Sachen.
Oder nur selten?
Es ist wirklich so.
Also im doch, Intro
des Shows. Ich gar nicht. Also es gibt eins, was nah dran ist, wo eine Figur mal ganz kurz verfolgt wird, aber dann ist er schon wieder weg. Also es ist wirklich nie länger als eine halbe Minute, würde ich sagen.
Finde ich aber ein Pro-Argument, weil bei den bei der Filmreihe, da wurde der Ghostface irgendwie auch immer besiegbar und er war nahbar irgendwie. Er war ja immer physisch da irgendwie. Man konnte ihm weglaufen oder man konnte ihn sogar ins Gesicht schlagen.
Ja, ja, das fand ich auch so, dass das noch mehr in so eine Thriller-Richtung ging oder so, weil der Killer jetzt irgendwie halt ein Mensch war. Und irgendwie auch in Szenen, wo das Opfer stirbt, schlagen die Personen, die dann von ihm getötet werden, ihn auch manchmal und der fällt dann zurück oder so.
Genau, manchmal ist das halt in der Filmreihe ist das halt cool, aber mir gefällt auch, wenn der Killer so ein Übermensch ist, wie Michael Myers. Und bei der Serie hat es mir halt gut gefallen, weil gut, da kann man jetzt auch sagen, das ist blöd, dass der so ein krasser Typ ist, aber ich fand halt die, was er halt so als umgenietet hat, die ganzen Kills da in der Serie fand ich einfach geiler als in der Filmreihe.
Okay, das sehe ich sehr anders. Also auf uns schien das, es schien schon einen ganz anderen Effekt zu haben, weil für mich war das okay, er lässt seine Opfer mal sofort wieder gehen. Weil wenn er sein Opfer nicht erwischt hat, ist er wieder verschwunden schnell vom Ort und hat sie eben nicht versucht, irgendwie noch mit ihnen zu spielen oder festzuhalten. Dadurch wirkte er für mich überhaupt nicht wie ein Badass. Entweder er hat eben sie erstochen, so wie jeder normale Mensch, den man mal eben erstechen konnte, oder er ist ganz schnell wieder verschwunden und nicht mehr aufgetaucht, weil könnte ja sein, dass die Polizei kommt oder irgendwie sowas. Also ich fand ihn eigentlich dadurch viel weniger bedrohlich und es gab auch so wirklich längere Momente, wo ich einfach komplett vergessen habe, dass er eigentlich noch da und eine Bedrohung ist. Also ich finde dann schon, natürlich, der Killer in den Scream-Filmen wirkt auch manchmal so ein bisschen dümmlich, weil er immer stolpert und so weiter. Das ist ja auch so ein fast schon so ein Klischee aus diesen älteren Horrorfilmen, das da übernommen wurde. Aber hier, dass er wirklich fast gar keine Präsenz hat, das ist...
Boah. Ja, er taucht halt auf und verschwindet wie Ninja.
Ja, aber in so einer, ich weiß nicht, man müsste mal ausrechnen, wie, aus wie vielen Stunden insgesamt die Serie besteht und wie selten er halt auftaucht. Also manche würden jetzt bestimmt sagen, oh gut, die übertreiben es nicht mit ihm, indem er nicht so oft zu sehen ist, aber für mich war es wirklich schon zu wenig. Wenn er halt so wenig zu sehen ist, dann sehe ich ihn auch gar nicht mehr als Bedrohung, sondern nur so, ja, wenn er jemanden absticht, sticht er halt jemanden ab, aber es gibt nicht diesen langen Spannungsmoment davor. Und auch dieses Telefonspielchen und so weiter passt zu ihm viel weniger als zu diesem alten Killer, weil er dann wirklich eine ganz andere, also es ist ja immer so bei Scream, wenn am Telefon redet er immer und sobald er in der Szene auftaucht, redet er nicht mehr. Also sobald er zu sehen ist schon, weil das mit der Stimme wahrscheinlich nicht mehr gehen würde. Und hier ist es aber so, ich finde, da ist das noch viel, da wirkt es noch viel mehr so, als wären das einfach zwei verschiedene Personen. Weil dieser Killer, der dann irgendwo auftaucht, der hat auch gar nichts mehr von diesem Humor, den er am Telefon noch hat. Und ja, und noch eine Sache, die Maske. Ich finde diese neue Maske, also eigentlich so eine, ist das ja eine ganz gute Idee, die Maske mal zu wechseln und die sieht vielleicht auch ein bisschen bedrohlicher aus, aber als Serie hat man schon so schwer ernst genommen zu werden oder noch als Teil dieser Filmreihe gesehen zu werden und diese Serie macht alles, um nicht Teil dieser Filmreihe zu sein, sondern wirklich komplett anders zu wirken und das gefällt mir überhaupt nicht, weil das dümmste, ich musste heute dran denken, wo das denn noch so ist. Und das dümmste Beispiel, was mir eingefallen ist, war diese sauschlechte Blade-Serie, wo sie auch nicht mal versucht haben, ihn wie Wesley Snipes aussehen zu lassen, außer dass er schwarz war. Und ansonsten war er wirklich ein ganz komischer anderer Typ. Und da frage ich mich immer, okay, die haben jetzt nicht wirklich versucht, irgendwie an die Filme anzuschließen, damit sie die Leute wenigstens noch kriegen. Und hier dachte ich auch, ja, vielleicht ergibt es ja mehr Sinn, dass der Killer hier eine andere Maske trägt, weil er ja nichts mit der anderen Handlung zu tun hat. Aber man hätte auch sehr leicht erklären können, warum er die gleiche Maske trägt. Und man hätte vielmehr das Gefühl gehabt, dass es Teil dieses Franchises ist.
Ja, aber es gibt dann ja noch eine Erklärung, warum er so eine Maske trägt und warum die so aussieht.
Und die fand ich auch gut. Also
ja, kann es sein. Ja, aber die Erklärung halt, ist halt so geschrieben, Maske wie sie geschrieben und ist.
Die ist dann im Feuer geschmolzen, habe ich gehört.
Ja, also hier fand ich das mit der Maske eigentlich ganz cool, also die Begründung. Also so jetzt vielleicht nicht wirklich in diese Scream-Reihe, das ist schlimm schon, man verbindet einfach eine andere Maske, aber wäre es ja zum Beispiel mal ein ganz anderer Horrorfilm gewesen, fände ich das ganz cool, er trägt halt eine Maske oder die Maske, weil, so wie es da halt war, das ist ja mal so eine orthopädische Maske halt gewesen. Ja, genau das. Ich wollte noch irgendwas was anderes bei dir sagen, wo du. Ach genau, das ist ja nicht, der Killer nicht so oft vorkommt, das ist doch aber auch so ein typischer Serienaspekt, wie es jetzt bei Walking Dead und so ist, dass er die Zombies und dies ja eigentlich geht jetzt nicht so viel Platz einnehmen in der ganzen Serie, weil es viel mehr um die Charaktere geht und deren Entwicklung.
Aber sie nehmen schon viel größeren Platz ein. Also viel größer.
Ich weiß nicht.
Man kann schon so sagen, dass jede Folge von The Walking Dead mindestens eine spannende Zombie-Szene hat. Hier war der Killer wirklich fast komplett weg für mehrere Folgen. Also komplett.
In jeder Folge hatte
der. Da gab's, ich glaube, es gab so manche Folgen, wo er nur in der Traumsequenz oder so vorkam und gar nicht mehr in der echten Welt.
Das ist jetzt übertrieben. Also eigentlich in jeder Folge kam der mit seinen Anrufen.
Doch, es gibt irgendwo diesen Punkt, wo alle ihre Freundinnen irgendwie, die sterben sollten, gestorben sind und dann war der Killer, glaube ich, weg für eine Weile. Da gab es dann noch so andere, nee, das will ich jetzt nicht sagen, aber es gab vielleicht andere Nebenplots und Bedrohungen, so drücke ich es jetzt mal spoilerfrei aus.
Aber also ich weiß, was du meinst und ich gebe dir da auch teilweise recht, aber ich hatte das Problem auch schon mit der Filmreihe, weil halt zwischendurch immer wieder so ganz normales Schulleben gezeigt wird und halt bei der Serie hatten sie halt ihre 10 Folgen zu füllen und da mussten sie halt da mehr Zeug davon reinnehmen. Da hast du recht, das ist schade, aber fand auch schon bei der Filmreihe waren das teilweise die Szene, die halt in der Schule gespielt haben, auch so Stimmungsbrecher oder da haben sie versucht es aufzulockern, aber für mich wird es halt ausgeglichen, indem halt, weil halt in der Serie der Killer einfach krasser drauf ist. Und allgemein finde ich die Serie gruseliger, scarier.
Also einige Morde waren wirklich, ja, waren echt krass. Also eigentlich zwei noch.
Ja, zwei. Zwei, wirklich. Die anderen waren wirklich nur die lahmsten, also meiner Meinung nach die lahmsten Messerstiche, die man überhaupt.
Ja, zwei Morde von 10 Folgen ist doch ein guter Durchschnitt.
Nein, es ist kein guter Durchschnitt. Die Filme allein haben, glaube ich, mehr Morde als diese Serie. Und die Serie ist viel länger als ein Film. Insgesamt. Viel länger. Viel, viel länger. So kann man das. Man kann nicht einfach sagen,
ja, aber bei 10 Folgen, zwei Morde. Aus dem Film, außer die Anfangsszene vom ersten Teil, ist ja noch in Erinnerung.
Der zweite Teil hatte mehrere krasse Kills. Also einmal, gut, Dewey ist jetzt nicht gestorben, aber das an der Scheibe war cool. Ich glaube, Heather Graham, die da über den Balkon gestürzt wurde, war ziemlich cool. Dann der Freund, der auf der Terrasse abgeschlitzt wurde, war ziemlich cool. Und insgesamt hatte der zweite noch ein paar blutige. Und schon sowas wie in den Van dort reingezogen werden und dass man weiß, was da drin passiert. Das finde ich einfach, keine Ahnung. Okay, das sind jetzt auch nicht die Sachen, die mich, ich mochte einfach die Handlung von der Serie größtenteils nicht genug, um zu sagen, okay, der Killer muss jetzt nicht weiter auftauchen, ich verfolge lieber das Leben von diesen Schülern. Weil das ist nun mal ein Slasher-Film, ich will sehen, wie Leute abgestochen werden. Wäre es jetzt so eine subtile Horrorserie wie, weiß ich nicht, ja, Twin Peaks oder so halt, da würde ich schon verstehen, okay, das, obwohl es auch dort schon so der Fall war, wo das einfach viel zu weit gestreckt war, die Horrorszenen, so über viele, viele Folgen gestreckt und so weiter. Also, ja, für mich war dieses Drumherum und die Charaktere waren irgendwie scheiße. Also Emma mochte ich, aber da hört es auch schon auf. Und ja, ich weiß nicht. Ich finde trotzdem, dass man die Serie gut gucken kann. Also ich habe mich zwar dann in der zweiten Hälfte der Serie, so ungefähr, habe ich mich wirklich angefangen, extrem zu langweilen. Aber das hat sich dann, es gab dann halt doch zum Ende ein paar coole Morde und so, die es wieder ausgeglichen haben. Und halt diese Frage immer, wer der Killer ist. Aber so dieses Hauptthema, dieses ganze Nerd-Ding und mit den diese Hacker-Sachen und Noah, alles, was Noah macht, ist totale Scheiße. Da merkt man, da hat irgendjemand versucht, einen Nerd zu schreiben und auf die schlechteste Art überhaupt. Ich meine, der spielt die ganze Zeit an mehreren Bildschirmen, benutzt die aber überhaupt nicht oder macht da irgendwelchen Dreck. Nee, der sitzt, glaube ich, einfach nur vor Bildschirmen, wo dann verschiedene Spiele ablaufen oder irgendwie so ein totaler Bullshit. Das ist furchtbar und der ist auch wirklich allmächtig mit seinen Hacker-Skills und so.
Vielleicht ist
er das ja erwarte ich ja von so einer Standardserie, die das nur so als Randthema behandelt, aber hier ist dieses Nerd-Ding und so weiter, es ist ja wirklich ein grundlegendes Thema. Also das kommt ja, es spielt ja schon eine wichtige Rolle. Ich mochte es nicht.
Nee, ich fand's auch nicht.
Ich fand es aber schon am Anfang irgendwie so unterhaltsam genug.
Ja, langweilig fand dann enttäuscht. Ich auch nicht, aber es ist mir echt auf die Nerven gegangen.
Ich glaube, ja, lasst uns ohne Philipp noch weiterreden. Weil ich würde schon sagen, dass er die Serie auf jeden Fall noch weiter gucken kann, aber ich will jetzt nicht zu viel verraten über den Verlauf der Serie.
Guckt lieber Black Mirrors. Ich bin
raus. Black Mirror. Ja, das ist, okay. Ja, ziemlich cool. Ja.
Gut, dann tschüss, Philipp. Tschüss.
Ciao.
Okay. Ich finde eine Serie wie, achso, ja, für die Zuhörer auf, wir spoilern jetzt schon ein bisschen mehr und reden am Ende dann auch nochmal kurz darüber, wer der Killer ist. Ich finde eine Serie dieser Art hätte wirklich irgendeine große einen großen Reveal in der Mitte gebraucht. Also wahrscheinlich, ich hatte die ganze Zeit gehofft, in der Mitte kommt schon ein Killer raus, wird verhaftet und dann gibt's halt doch noch einen Killer oder so, irgendwie sowas in der Richtung. Es wurden ja Sachen aufgedeckt, aber das war mir nicht genug. Also mich hat das auch ehrlich gesagt gestört, dass auf einmal alles mit der Mutter und sowas zu tun hatte, mit dem Vater. Das hat mir irgendwie, ich weiß nicht, da hätte ich glaube ich dann doch eben lieber so einen geheimnisvollen Killer gehabt, der einfach nur mordlustig ist oder an der Schule so ein Rache-Ding hat oder irgendwie sowas am Laufen. Aber nicht, dass auf einmal diese große, lange Hintergrundgeschichte und so.
Aber das finde ich auch bei der Filmreihe, geht es ja auch immer um Sydneys Mutter und was die so getrieben hat.
Ja, ja. Genau so. Was ist denn das Wort?
Genau so furchtbar. Vor allem, weil es ja trotzdem immer noch diese Random Kills gibt, wo einfach irgendjemand umgebracht wird, die dann überhaupt nicht mehr wirklich in den Kontext passen. Also nicht so wirklich. Was ich hier bei dem Killer mochte, war, dass er immer dazu gezwungen hat, sich zu entscheiden. Da musste ich an so Sachen wie Heavy Rain oder so denken, keine Ahnung, man hätte gut ein Spiel draus machen können aus solchen Entscheidungen. Ich wünschte nur, er hätte immer dieses Spiel getrieben.
Stimmt. Also wie das auf dem Polizeirevier mit der Asiatin dann, also ob die gute oder die etwas böse Freundin, wie sie so geschrien hat.
Das war auch ziemlich gemein und dieses typische Horror-Klischee, wenn jemand Sex hatte, dann muss er getötet werden. Und ich weiß nicht mal, ob es so weit kam oder nur kurz davor war, aber auf jeden Fall war das war schon sehr gemein. Aber auch da wieder, das ist halt dieses schwierige, Freunde sterben und am nächsten Tag machen die trotzdem wieder Witze und so weiter. Oh, und ganz schlimm, dass sie sehr, sehr oft in diesen Sprüchen geredet haben. Ist euch das aufgefallen? Also immer, wenn die gerade in der gefährlichen Szene waren, dass die dann oft so wirklich geschriebene Sachen, wo da irgendwie, weiß nicht, einer gesagt hat, Mann, keine Ahnung, das denke ich mir jetzt aus, dein Leben ist ja wie ein Abenteuerfilm. Dann sagt die andere Person, ein Abenteuerfilm mit Happy End. Oder irgendwie sowas, wo die immer schon Spruch bereit haben in den schlimmsten Momenten ihres Lebens. Oh. So viele furchtbare Dinge sind passiert. ja, ich denke mal, bei den beiden Morden meintet ihr vermutlich den am Baum mit dem der Polizist, genau, und das andere halt diese Saw-ähnliche Szene schon fast mit dem ja, die fand ich auch beide ziemlich cool.
Bauernhof, ja. Weil man ja das Gerät auch vorher schon einige Folgen sah und selber eine Kamera drauf zoomt, da wusste man, okay, irgendwann kommt das noch zum Einsatz und töten. Und ja, da war das dann. Ja, aber es war gerade die beiden, also Will und der andere Macho-Typ, der dann mit dieser Erpressung links, also die fand jetzt sehr vornherein die sehr unsympathisch, nur zum Schluss hin wurden sie dann schon irgendwie ein bisschen sympathischer, also Will hat sich ja ein bisschen gewandelt und dieser Matsch-Typ, okay, wurde in den letzten beiden Folgen, also war ja auch zu seiner besten Freundin da, also anscheinend sind die ja von der Kindheit schon aufgewachsen und er wollte sie trotzdem auf Flach legen, aber irgendwie wurde er da in den letzten beiden Folgen doch ein bisschen sympathischer, weil man gemerkt hat, dass er sich doch mehr Sorgen um sie macht oder so, oder man hat ihn doch besser durchschauen können.
Ja, ich mochte ihn eigentlich. Er war, glaube ich, mein Lieblingscharakter, einfach weil er wirklich lustig war, irgendwie auf seine Art und irgendwie dieses.
Mit Emma und halt eigentlich Noah mochte ich auch, weil ich mich mit denen am meisten identifizieren konnte. Und diese Lesbe mochte ich zwar am Anfang nicht, zum Schluss ging es auch wieder ein bisschen, aber ja, gut.
Witzig, bei mir war es umgekehrt. Ich mochte sie am Anfang. Meintest du, ja. Weil ich auch fest überzeugt war, dass sie der Killer ist. Und irgendwie ihr Drama nachvollziehen konnte. Später war sie dann halt echt nur so ein Standardanhang, der dann irgendwie, ja, plötzlich beste Freunde war mit diesen ganzen anderen Menschen. Gut, ja, die Not treibt sie vielleicht zusammen oder so, aber sie ist ja trotzdem nicht Teil dieser Clique und hat sich später so benommen, als wäre sie so standardmäßig Teil dieser Clique.
Ja, gut, aber die hat ja
dann. Nee, ich mochte hier diesen. Wie ist der Schwarzhaarige? Der Macho-Typ, ich mochte ihn an sich, also so diese seine böse Seite und seine gute Seite, und bei ihm war es auch immer möglich, dass er vielleicht doch noch irgendwie mit in die Morde involviert ist, aber diese Sache mit denen, dass er seine Freundin da mit der Kamera überwacht hat und sie ihm das trotzdem am Ende verzeiht, das also ich das nicht verziehen, das ist schon ziemlich krass.
Das wurde so komisch eingeleitet, ne, diese stillgelegte, sag ich mal, Autowerkstatt oder so, wo diese Dienste abgingen und dann wurde das ein Dialog und so, ja, okay, und du hast sie überwacht oder nie, ihr habt sie überpresst oder so, und dann wurde es erst annehmen, das wurde wirklich einfach nur ein Dialog gesagt und so schnell hingenommen und gut, die hat jetzt in dem Moment vielleicht mit dem Killer zu tun, aber
ja, aber ich fand allgemein den ganzen Subplot mit der Erpressung cool und dass sie das überhaupt mit reingenommen haben und auch das Verhältnis zwischen den zwei Machos, dass die, da muss nur einer ein falsches Wort sagen und dann schlagen sie sich gegenseitig die Schädel ein, ist auch cool.
Ja, das fand ich auch cool.
Das war doch auch am Ende der ersten Folge so, oder? Also wo sie dann nochmal so verschiedene Szenarien und Bilder gezeigt hat von Charakteren, die man da ja noch nicht so kannte, wo man sich so denkt, okay, wo stecken die dahinter? Also sprich, das Geheimnis zwischen den Machos, dass die auf jeden Fall was ausgefressen haben, Geheimnis haben. Dann Noah hatte irgendwie so eine rote Spur an der Stirn, wo man in der Folge später dann gesehen hat, dass es ja nicht nur Farbe war, weil er dieses Auto gekritzelt hat. In der ersten Folge hat man wahrscheinlich auch gedacht, das wäre Blut. Also solche Sachen halt.
Ja, aber diese, ich fand, ach Gott, diese... Vor allem immer, wenn diese Blonde, ich weiß jetzt leider nicht, wie sie heißt, aber die schlecht synchronisierte, man, das war auch immer so durchschaubar, wenn sie zu sehen war, dann lief dann halt immer so.
Pups.
keine Ahnung. Da lief dann halt echt immer so typische Mädchen-Pop-Musik und so, und es war immer die gleiche Art, also dieser Soundtrack und sowas, und es war immer so komisch überschaubar und ach, ich weiß nicht. Nach einer Weile hat mich das dann immer genervt, wenn ich genau wusste, ah, das ist jetzt wieder diese Art von Szene und diese Art von Szene. Und ja, weil was dachtet ihr denn, wer der Mörder ist, oder seid ihr irgendwann drauf gekommen, oder?
Ich erst ziemlich zum Schluss hatte ich dann die eigentlich erst im Visier, also wirklich zwei Folgen vorher Schluss. Ich habe immer vorher mehr auf Dings, also der Neuling da, der Schönling, getippt. Was der stand.
Ich hatte übrigens
dann später auch irgendwie einen Verdacht.
Ja, auf den habe ich auch getippt. Auch weil man, also das war auch noch so eine Sache an der Serie. Ich fand, dass dieses Mitraten war echt cool, und ich habe Josiane immer genervt beim Gucken, so mit, hier, der ist es, und zwar deswegen und deswegen, schon ab der ersten Folge. Ich war mir ziemlich sicher, dass es das lesbische Mädchen dort ist, weil halt die Leute, die ermordet wurden, auch dazu gepasst haben. Es waren halt immer die das Video weiter verbreitet haben, und die Szenen waren so geschnitten, dass sie halt immer in dem Moment am Telefon oder so hätte sein können oder immer weg war, wenn ein Mord passiert ist. Und deswegen habe ich mich, also ich habe mich geärgert, weil ich halt dachte, oh Mann, wenn es das jetzt wird, aber es hätte andererseits ganz gut gepasst. Und am Ende hatte sie ja dann auch noch irgendwie in irgendeiner Weise was damit zu tun. Also sie wurde dann ja nochmal verdächtig. Leider.
Nicht nur verdächtig.
Auf jeden Fall hat die Serie es immer ganz gut geschafft, so Charaktere so langsam in diesen Verdachtsbereich zu bringen und irgendwann dann zu stark. Und der Punkt, wo ich immer wusste, der Charakter ist es nicht, wenn sie es zu übertrieben haben. Hattet ihr das auch? Also wenn sie dann wirklich ganz, ganz, ganz stark darauf gesetzt haben, dass jetzt dieser Charakter sein muss, alle anderen Charaktere haben vermutet, dass dieser ist, er ist dann kurz nicht zu sehen, er spricht auf einmal ganz bedrohlich, da wusste man sofort, nee, wir sind noch mitten in der Serie, das ist jetzt nicht der Charakter, die verarschen mich schon wieder. Und das ist teilweise, also gerade der Lehrer, wie der seinen Charakter auf einmal ändert, in dem Moment, ja, wenn er verdächtigt wird, ist einfach so, so furchtbar. Und man weiß dann so, ach Gott, das ist immer schade dann, weil bei dem lesbischen Mädchen wusste ich es da, als sie ihr Video geguckt haben und sie schon gesagt hat, guckt euch das nicht an und so weiter, wusste man schon, ja, okay, die sehen da jetzt irgendwas, was sie zum Zweifeln bringt, aber für mich als Zuschauer ist schon klar, dass sie es jetzt nicht ist. Weil das ist einfach zu offensichtlich, und Scream will halt den nehmen, der am Ende am wenigsten verdächtig übrig bleibt. Und bei diesem Typen, du hast ihn jetzt Schönling genannt, ich bin mir nicht so sicher, aber bei diesem Typen, der irgendwie in der Stadt aufgetaucht ist, bei ihm hat man zum Beispiel gemerkt, in den Szenen, wo er dann böse sein sollte oder langsam böse wirken sollte, haben sie seinen Bart ein bisschen verändert. Ist euch das aufgefallen? Er hat dann nämlich auf einmal der Oberlippenbart ist dann viel stärker betont und sieht einfach, das ist schon irgendwie lustig.
Ich fand den am Anfang, das war glaube ich noch in der ersten Folge, wo er dann ja irgendwie irgendwas in der Garage abging, die dann reinging und dabei eigentlich keiner zu sehen war. Man dachte, okay, jetzt würde wieder so eine Mördersequenz kommen. Und Emma hat sie ja gestritten mit Will und ging dann halt weiter in dieses Gewächshaus, und da traf sie ihn halt an, und da hatte ich eigentlich so ein bisschen Verdacht, weil okay, vielleicht war er vorher in der Garage und jetzt steht er so abseits von der Party. Hätte er zum Schluss noch hingepasst, weil er auch nie in der Nähe war, wenn der Killer auftrat.
Ja, Noah habe ich auch noch stark verdächtigt, weil er wäre halt wirklich dieser typische unwahrscheinliche Charakter gewesen, und er hatte halt Zugriff auf diese ganzen Hacker-Sachen und so weiter. Und ich dachte, er hätte einen Partner mit irgendjemand anderem zusammen. Ja, letztendlich war es die Podcasterin, die extra da in die Stadt gekommen ist. Hat mir nicht gefallen, die Auflösung. Und ich mochte diese Anwesenheit dieses ganzen Charakters nicht. Also es hat irgendwie nicht gepasst. Ich finde, wenn man in einer Serie so verschiedene alte Charaktere macht, dann sollten die auch, naja gut, Dewey, wie gesagt, war ich halt ein bisschen überrascht, dass der so jung war, aber dann sollte man schon etwas größer machen, die Altersgrenze, und nicht irgendwie so, oh, du bist 2 Jahre älter, siehst aber genauso alt aus wie ich. So, das ist, weil sie hat wirklich mit allen, mit Emma und so, hat sie immer so geredet, als wäre sie super erwachsen und viel älter, aber sie sah halt mindestens genauso jung aus, und die Tatsache, dass sie halt diese weltbekannte oder diese große bekannte Podcasterin ist. Also bitte, es gibt eine Handvoll Podcaster, die wirklich so einen Bekanntheitsstatus haben, aber die werden dann nicht wie ernsthafte Journalisten behandelt. Das sind dann wirklich ganz seltene Fälle. Und ich kam dann irgendwann auf die Idee, haben die das wegen Serial gemacht? Also,
habe ich auch gedacht.
Ja. Ich denke mal, das war die Inspiration. Ich
fand noch lustig im vierten Teil oder in irgendeinem Teil der Filmreihe sagt einer, um einen modernen Horrorfilm zu überleben, weil die ja so alle metabewusst sind und alle anderen Horrorfilme kennen, muss man so schwul wie möglich sein.
Stimmt, er hat gesagt, ey, ich bin schwul.
Ja. Yeah.
War das Rory Corgan? Ich weiß nicht, es fällt mir nur ein, wahrscheinlich hat er es gesagt. Was?
Ja, das war, ja, kann sein, einer von den beiden, wo sie dann mit Gay und Sydney so ihren Filmclub machen.
Mhm. Ja.
Ja, gut, also dass es letztendlich nur eine Frau war, okay. Klar, aber so richtig überzeugend fand ich es jetzt auch nicht, aber weißt du, cooles Alibi ist es irgendwie schon, wenn du so als ja, Podcast kann ich jetzt eh nicht ernst nehmen, es wäre jetzt wirklich Moderatoren oder so, also wenn man so vor Ort ist beim Geschehen und da Informationen rankommt, das macht sich schon irgendwie gut, wenn man so als Killer ist.
Aber das wurde auch.
Ja, das ist die Auflösung.
Ja, wieso so nicht so wie in dem Film so sich wirklich Handgemenge mit ihren Opfern geliefert hat, weil wahrscheinlich würde sie sogar dann verlieren.
Ja.
Vielleicht.
Mag sein. Aber das hatte man.
Wobei man noch sagen muss, ich meine, der zweite Mord war ja, dass dieser Schein-Selbstmord mit den Hochreden da an den erstmal über dieses Gelände und so. Weiß nicht, da habe ich schon getippt, dass es eigentlich ein Mann ist, dass es nicht eine Frau machen könnte. Weil da braucht man auch
was nicht.
Na, der zweite Seite, wo die andere Lesbe da getötet wurde, aber so dargestellt wurde, es wäre ein Selbstmord gewesen. Zuerst ja eigentlich über das Geländer erdrosselt und dann wurde er letztendlich noch ein Ventilator aufgehakt in ihrem Zimmer, damit es aussieht wie ein Selbstmord. Und das braucht ja schon Körperkraft.
Ich weiß auch nicht, ob sie jetzt so schwach sein sollte. Hat sie nicht noch ziemlich gekämpft am Ende? Oder ich weiß nicht mehr genau.
Ja, aber man weiß doch, was sie für eine Statur und so hat. Also, weiß nicht. Kam jetzt nicht rüber.
Also, ich fand auf jeden Fall dieses komplette Finale wirklich total enttäuschend. Also, beim Film kann man noch sagen, okay, ich habe jetzt 2 Stunden lang das gesehen, aber bei einer Serie habe ich jetzt 10 Folgen lang geraten, wer dieser Killer ist. Hab geguckt, wie der bedrohliche Sachen macht. Hatte vielleicht im besten Fall Angst, wenn er irgendwo aufgetaucht ist. Und dann kommt halt echt diese blöde Stegszene, wo die dann einfach kurz kämpfen und sie dann am Ende im Wasser landet. Das war es absolut nicht wert, diese Serie zu gucken. Und auch die Auflösung nicht. Da habe ich mich dann echt verarscht gefühlt.
Ja.
Und zum Glück gab es dann am Ende noch dieses etwas offene Ende, was dann nochmal ein bisschen rausgeholt hat, wo man zumindest, wo es so einen doppelten Boden gab, aber diese blöde Stegszene als Höhepunkt für diese Serie zu nehmen, das war schon sehr, sehr, sehr enttäuschend.
Weiß nicht, so den Steg fand ich ganz gut gewählt. Oder fand ich jetzt nicht so enttäuschend. Aber
ich meine jetzt nicht den Ort, ich meine das, was auf dem Steg passiert ist. Dieser kurze Kampf, einfach nur ein Kampf gegen diese Killerin, die dann in dem Moment auch einfach ihre Maske abgezogen hat und dann kämpfen sie und fertig. Ist halt teilweise genau wie in dem Film, wo es halt auch so, ja. Aber da habe ich auch nie so sehr mitgeraten wie hier in dieser langen Serie, wo man ja einfach dann, naja.
Ich fand auch, dass
wie muss ich ja mein
das Wortspiel halten. Mit dem Lehrer fand ich noch ganz lustig. Brandon Zahn. Branson. Das Wortspiel so. Damit. Warum hast du dich so nennt, ja der Decknamen Brandon Zahn? Ja, das macht Sinn.
Ach so, okay.
Ich hatte ja lange Zeit gedacht, das wäre irgendwie. Der Bruder von diesem, der Entstellte hieß Brandon.
Mhm.
Und irgendwie am Anfang wird halt gesagt, gab halt im Grunde nur 2 Personen, die zu Brandon gehalten haben. Das eine war halt hier die Mutter von Emma und das andere war sein
Bruder. Daisy. Das haben sie erwähnt, ja.
Ich habe immer erwartet, man trifft noch auf den Bruder oder der hängt da irgendwie mit zusammen. Aber
ja. Vielleicht einen zweiten Teil. Zweite Staffel.
Okay. Zu welchem anderen Horror-Franchise hättet ihr denn gerne eine Serie? Ich bin für Paranormal Activity. Das wird dann sowas Big Brother-mäßiges, wo man die einfach den ganzen Tag verfolgt. Ja, mit den Augen. Und in echt.
Jetzt follow. Verfolgt. Schwer zu sagen, keine Ahnung.
Ich glaube, Paranormal Activity wäre wirklich. Das hätte was.
Also, mir fällt da wirklich nur leider irgendwie Saw ein. Und zwar so richtig gequält, dass das irgendwie 6 Folgen hat, eine Staffel. Der Teilnehmer dieses Spiel von Jigsaw, der muss halt sich 6 Folgen lang durch dieses Spiel kämpfen. Und es wäre ja, einfach nur so ein langgezogener Horrortrip.
Ja, ich weiß nicht, ob das so sehenswert wäre. Ja, keine Ahnung. The Ring und dann 7 Folgen. Jede Folge einen Tag. Das wäre auch irgendwie. Es wäre dann wahrscheinlich eigentlich nur so ein Film darüber, wie jemand die letzten Tage seines Lebens lebt. Gar kein Horror, bis nur am Ende dann. Obwohl das. René, hast du auch diese Serie 5 Days to Midnight gesehen?
Ja.
Diese Miniserie? Das würde ja als The Ring eigentlich ganz gut funktionieren, nur eben mit 7 Folgen. Das ist ja fast das gleiche Konzept.
Ja, fast.
Naja, gut. Strecken wir es nicht weiter in die Länge. Ich dachte, das wird so eine 1,5 Stunden
Podcast. Eine Serie namens Dead Set, da gibt's Zombies am Big Brother Set.
So. Cool. Ja, also als Horrorserie hat mich Scream zumindest leider nicht überzeugt. Zwar in anderen Bereichen vielleicht ganz gut, aber der Horroranteil hat mich wirklich enttäuscht.
Und als Scream-Serie?
Weil. Nee, eben okay. Nicht. Also ich meine, selbst wenn ich die Filme nicht wirklich gruselig fand, finde ich zumindest, dass die thematisch genug Horror sind. Also dieser ganze Aufbau vor einem Mord und so weiter und
ja, aber die Bedrohung. Ich würde den Scream auch nicht so als rein Horror ansehen. Deswegen war ich eher erstaunt, dass wir auch so Scream wählen, so als Horrorfilm zu Halloween, aber ja.
Ich finde schon, dass, also ich meine, rein Horror,
Abenteuer,
ich habe schon rein irgendwas. Ja, das würde ich nicht sagen. Ich würde schon sagen, das ist ein extrem typischer Slasher. Also wirklich mit allen Merkmalen, die ein Slasher hat, nur mit ein bisschen Humor mit drin. Aber der exakt gleiche Aufbau, ungefähr die Frequenz der Morde und so weiter, diese Auflösungsmomente am Ende, das ist schon, spiegelt schon irgendwie dieses Genre wieder. Und danach gab es das dann ja auch nicht mehr so oft, diese typischen Slasher-Filme. Also hier dieses, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, dann halt noch gleichzeitig. The Faculty geht noch ein bisschen in die Richtung, aber da hört es dann auch wirklich auf. Also Scream hat das auch so ein bisschen abgeschlossen und erst recht jetzt so der, also es kam jetzt nicht mal mit Scream 4 dann auf einmal eine neue Welle an Slasher-Filmen oder so, sondern es war es dann halt auch trotzdem weiterhin. Und deswegen, ich würde schon sagen, dass es so an sich reiner Horror ist. Und ich finde halt leider, dass die Serie so diese Chance leider so versaut hat. Also ich hatte dann immer wieder direkt nach den Szenen so oft das Gefühl, warum haben die das jetzt nicht ein bisschen anders gemacht, damit es noch ein bisschen spannender ist. Also es war irgendwie, ja, keine Ahnung, gerade wenn es so eine Serie ist, wo man halt ein bisschen die Zeit strecken muss, dann kann man auch die Spannung ein bisschen strecken. Warum nicht mal so eine Folge machen, wo vielleicht eine halbe Folge lang oder so jemand wirklich ernsthaft in Gefahr ist. Also wo dann, ich meine, Serien machen ja gerne mal irgendwie so, auch so One-Set-Sachen, wie nennt man das, so wo es nur an einem einzigen Ort stattfindet, gibt es manchmal so Folgen bei Serien und so weiter. Und warum hier nicht mal eine Folge machen, wo jemand wirklich einfach mal für eine halbe Folge in Bedrohung ist und alle anderen versuchen, die Person zu finden und rechtzeitig zu retten oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Da hätte man ja echt mitspielen können. Dafür muss der Killer ja nicht die ganze Zeit zu sehen sein, aber es kann ja trotzdem die ganze Zeit Todesgefahr über dieser Figur schweben. Und wenn es vielleicht noch eine sympathische Figur ist, die man nicht, von der man nicht will, dass sie stirbt, dann wird das ja noch umso stärker. Aber gerade diese sympathischen Figuren, so, ihr habt ja gesagt, ihr mochte zum Beispiel Noah speziell, der war eigentlich nie in Gefahr, oder? Es gab vielleicht mal kurze Momente, wo man denken sollte, er wäre in Gefahr, aber er war nie ernsthaft in Gefahr. Ja. Er war nie direkt das Opfer von irgendjemandem. Also er war wirklich nur so ein Nebencharakter. Und wenn er so liebenswert ist, warum nicht mal ihn in Gefahr bringen für einen Moment, um die Spannung zu erhöhen?
sowas ist nicht passiert. Und bei Emma hatte ich eigentlich auch nie den Eindruck, dass sie jetzt sterben würde.
Nee, da wusste man ja auch, dass er hier eh nichts anhaben möchte.
Ja, keine Ahnung. Na gut, das soll es, glaube ich, gewesen sein zu Scream. Mit einem etwas holprigen Start. In der Podcast-Version ist der vielleicht gar nicht mehr vorhanden. Deswegen wissen die gar nicht, wovon ich hier rede. Und danke auch nochmal an Philipp, der jetzt weg ist. Danke an euch beide. Vielleicht kann man sowas ja mit anderen Franchises nochmal wiederholen. Auch nicht unbedingt speziell Horrorsachen. Vielleicht ja Weihnachtsfilme. Okay, schalten wir schnell aus, bevor wir Versprechungen machen. Tschüss!